Hey, hallo und heftig benommen.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Mein Name ist Tobi.
Philippe ist an zweiter Stelle diesmal.
Und wer ist noch da?
Ja, hallo. Ich bin der Neue, zumindest bei den Gamer Boys.
Hallo Markus.
Hallo Tobi, hallo Philippe.
Ja, herzlich willkommen zu deiner Feuertaufe als Gameboy.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, heute beschließen wir eine Trilogie, zumindest gehe ich mal davon aus, dass wir das tun, denn wir haben schon zweimal zusammengesessen, um Gameboy-Spiele zu besprechen, und zwar nicht irgendwelche, sondern Gameboy-Spiele, die sich in dem Fall meinem Besitz befunden haben, und dazu haben wir einen relativ großen Stapel gehabt, von dem wir zwei Drittel abgearbeitet haben, ein Drittel steht noch aus, und das werden wir heute, so Gott will, zu Ende besprechen.
Ja, und ich als absolutes Gameboy nicht Kind. Wir wissen ja alle, ich bin Sega-Kind. Also ich weiß, ihr das wusstet.
Nein.
Ja. Ja.
Da müssen wir nochmal in Ruhe drüber sprechen.
Ja, da müssen wir auch eigentlich eine eigene Folge drüber machen. Ja. Tobi hat mich gespoilert, was er noch so hatte, und einen Teil dieser Spiele habe ich mir angeguckt, damit ich auch was sagen kann.
Ja.
Ich sag dann auch, welches ich am besten fand, aber das mache ich später erst.
Also noch ein Spoiler, die ganz großen Banger sind schon weg. Die haben wir schon besprochen. Es bleibt noch so der, ich will nicht sagen Bodensatz, aber naja.
Metroid, Zelda, so der letzte Rotz.
Ja.
Naja, aber Tobi, die absoluten Banger auf dem Gameboy, die kannst du dir ja theoretisch noch kaufen, weil nicht alle ganz großen Banger habt ihr besprochen, weil du besprichst ja, oder ihr habt besprochen in den letzten zwei Folgen, das, was du hier auf den Tisch gelegt hast. Leg einfach nach.
Ja, da habe ich jetzt auch schon ein paar Namen genannt, die wir bisher noch nicht hatten bei den Game Boys.
Genau, die habe ich gar nicht besessen. Aber sowas wie Mario Land 1 und 2 oder Tetris natürlich.
Ihr habt Tetris schon besprochen, das überrascht mich jetzt.
Ja.
Wir haben übrigens eine ganze Folge über Tetris gemacht, zumindest über den Film.
Das ist wahr.
Das war schön.
Ist das so? Ist das tatsächlich passiert?
Ja, das ist tatsächlich passiert. Das war sehr, sehr schön. Man hat sich informiert über dieses wundervolle kleine Gerät, was ich verschmäht habe, weil ich ja Sega-Kind war.
Sega-Kind, du warst Sega-Kind.
Ja, ich war Sega-Kind. Darum habe ich es verschmäht. Ich wollte immer einen Gameboy quasi von Sega haben. Und dann kam er, der Game Gear, in Farbe mit Hintergrundbeleuchtung, 6 Batterien, die ganz, ganz schnell leer waren. Mhm. Ich wollte ihn unbedingt haben und habe ihn nie bekommen.
Apropos Batterien, Markus. Bevor unser Zoom jetzt auch gleich die Grätsche macht und die Batterien alle sind, fangen wir doch mal an. Aber bevor du gleich als Ehrengast in den Stapel greifen darfst, gratulieren wir dem Gameboy nochmal ganz kurz, denn der hatte vor kurzem Geburtstag, ist 35 geworden.
Ja, die japanische Erstveröffentlichung war vor 35 Jahren. Das ist ganz schön krass.
Genau. Und bei der Gelegenheit, weil es der ein oder andere vielleicht noch nicht geschafft hat, die ersten beiden Folgen zu hören, wollen wir einmal kurz über unsere Connection zum Gameboy reden, wie wir das Ding so aufgenommen haben damals, Philippe?
Ja, da lege ich einfach mal direkt los. Ich habe zuerst zur Kommunion ein NES bekommen. Das war damals so in Portugal und ich dachte mir, ich wollte doch gar kein NES, ich wollte doch einen Gameboy haben. Und alle waren ganz entgeistert, so, wieso willst du nicht das große Bild in Farbe, leuchtend? Wieso willst du denn so eine kleine Keksdose? Ich glaube, das hat mir gleich eingeleuchtet, dass diese Tragbarkeit einfach ganz viel mit sich bringt. Und ich kannte es halt vom Schulhof von meinen Kameraden. Und als ich das Ding dann tatsächlich bekommen habe, war es schon ein anderes Spielgefühl als auf dem NES. Also dieses Lümmeln auf dem Sofa, so kopfüber mit den Beinen auf der Lehne, geht auf dem NES halt schwer. Und so harrte ich Ewigkeiten mit Tetris aus. Und habe mich darüber geärgert, dass das im Bundle kam. Da hatte Hank Rogers tatsächlich recht. Willst du die Kinder bekommen, leg Super Mario Land dazu. Willst du die ganze Welt bekommen, leg Tetris dazu. Mich hätten sie mit Super Mario Land eher gehabt. Aber das war halt nicht drin, hätte extra gekostet. Und als ich dann mein hart Erspartes zusammengekratzt hatte und losgezogen war, um mein zweites Spiel zu holen, in dem es um Wesen ging, die durch die Gegend rannten, sprangen und sich vermobbten, wurde es tatsächlich Spider-Man.
Mhm. Oh, cool. Haben wir schon mal drüber gesprochen?
Ist eher zweitönig, das Spiel. Nee, drei. Also man hat die Straßen, man hat die U-Bahn und man hat den Park und dann das Ganze wieder von vorne. Und so über die Zeit kamen dann doch so durch Tauschgeschäfte und gebrauchte Abkäufe und so einige Spiele zusammen. Und ich schwang mich dann doch noch zu einer längeren Gameboy-Karriere auf, wo dann auch sowas wie Donkey Kong Land 1 und 2 dann am Ende kamen. Also nicht unbedingt die zentrale Literatur, die man durchgehabt haben sollte, so den Kanon habe ich gutiert, sondern mehr so weirde Spiele, aber es waren auch nicht wenige, sondern kam einiges zusammen.
Da möchte ich aber ganz kurz mal reingrätschen und eine Frage stellen. Du hast gesagt, zur Kommunion hast du das NES bekommen.
Ja.
Du wolltest aber den Gameboy haben.
Ja.
Zu welchem Ereignis hast du denn dann den Gameboy gekriegt?
War dann irgendwann ein Weihnachtsgeschenk.
Okay.
So nach ein, zwei Jahren NES ist der Gameboy dann doch überzeugend gewesen.
Okay, war dann zu Weihnachten. Okay.
Wer schließt sich denn an?
Tobi.
Ja, du schaust mich so an. Ich habe zum allerersten Mal gehört vom Gameboy tatsächlich in einer Fernsehwerbung, glaube ich. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Das war dieser Werbespot, wo zwei Jungs auf den Bus gewartet haben und dann mit dem Bus zur Schule oder von der Schule nach Hause fuhren. Und dann wurden sie in so eine Tetris-Welt reingesogen und sind vor diesen Quadern und Formen geflüchtet und haben sich dabei geholfen.
Ja, ich erinnere mich noch gut an diese Werbung.
Haben dann in der Realität halt gemeinsam im Bus Tetris gespielt. Das war das Erste, was ich vom Gameboy mitbekommen hatte.
Das war totale Vortäuschung falscher Tatsachen. So viel Action war in Tetris gar nicht drin.
Ja, das stimmt.
Und man spielte ja eigentlich auch eher gegeneinander und hat sich nicht geholfen.
Ja. Aber das fand ich beeindruckend auf jeden Fall. Und dann hat es ja auch nicht lange gedauert, bis das Ding allgegenwärtig war. Also in meinem Freundeskreis hatten dann viele Kinder auch ein Gameboy. Ich hatte keinen. Ich hatte da zu der Zeit noch meinen C64. Bei mir sollte es dann noch, naja, ein, zwei Jahre dauern, bis ich dann das abgetragene Gerät von meinem Cousin abkaufen durfte, das er nicht mehr haben wollte.
Die Geschichte deines Lebens.
Ja, inklusive Super Mario Land, Gargoyles Quest und Golf, glaube ich, und Tetris natürlich. Und damit ging es dann so los. Und ich war natürlich richtig angefixt von dem Ding. Ich habe wirklich sehr viel Zeit von dem Teil verbracht, weil es eben auch so andersartig war. Also man kannte ja Gerätschaften, die man vor einem Fernseher betrieben hat, ob das jetzt ein Computer gewesen ist, wie der C64 oder ein NES oder so weiter. Aber Dinge, mit denen man zocken konnte, die man durch die Gegend tragen konnte, kannte man ja nur von diesen ganz alten LCD-Konami-Dingern, diese ganz schlechten.
Ja, stimmt, Handhelds, diese Konami-Dinger, ne? Gab's auch und diese von Tiger gab's auch noch, diese, ja, die noch kleiner waren.
Also ich hatte da so ein No-Name-Ding, glaube ich, also ich kann mich zumindest nicht an den Hersteller erinnern, wo man nur so drei States hatte, so LCD-States irgendwie. Ja. Man musste irgendwie tauchen, irgendwie sowas. Und das war jetzt natürlich eine ganz andere Welt, die sich mir da eröffnet hat und ja, das hat mich auf jeden Fall gekriegt. Markus, du, als Siegerkind, wie ich gehört habe, wie war's denn bei dir?
Ja, ich habe ja eben gerade schon kurz erzählt, ich habe das Ding damals verschmäht als Sega-Kind, fand ich Nintendo immer ein bisschen doof und hab das Ding im Kaufhaus aber trotzdem viel bespielt. Da war meistens Tetris drin. An andere Spiele kann ich mich nicht erinnern, dass ich da irgendwie was im Kaufhaus gespielt hätte am Gameboy. Aber Tetris immer wieder, und Tetris ist auch ein geiles Spiel, fand ich als Kind schon cool. Aber wie gesagt, ich wollte immer ein Game Gear haben, beziehungsweise das Sega Pendant, das kam dann ja mit dem besagten Game Gear. Und Tobi, das haben wir auch schon mal in einer Folge erwähnt. Ich weiß nicht mehr, wenn ich das erste Mal vom Game Boy gehört habe, aber vom Game Gear weiß ich's noch. Das war nämlich in der Sendung Drops. Da haben wir beide schon mal drüber geredet, Tobi. Da wusste ich nicht mehr, wie die Sendung heißt und hab dir das erzählt, dass der Moderator ein bisschen aussah wie Chesney Hawks und du von dir kam sofort Drops.
Doppeldrops?
Ja. Action.
Ja.
Genau.
Und für all diejenigen, die nicht wissen, wer Chesney Hawks ist, das war der gute Mann, der in der Clearasil-Werbung gesungen hat. Und da gab es dann eine Single-Auskopplung von seinem Hit.
Echt?
Ja. Und das hieß You Are the One and Only.
Ja, genau. Und das war in der Clearasil-Werbung?
Ich meine ja.
Also das wäre mir neu. Und ich habe damals viel Fernsehen und viel Werbung geguckt, weil wir mussten viel Werbung gucken. Naja, aber wie gesagt, der Game Gear war zu teuer und habe ich auch nie gekriegt. Ich habe mir jetzt aber die Welt des Gameboys, naja, noch nicht erschlossen, aber ich erschließe sie mir gerade. Ich habe mir nämlich vor, Gott, wann habe ich das Ding bestellt?
2,5 Jahren.
Ja, wird hinkommen. Habe ich mir den Analog Pocket bestellt von der wundervollen Firma Analog, die Klonkonsolen im FPGA-Bereich machen. Also wirklich High-End, ganz, ganz tolles Gerät. Ich habe da lange drauf gewartet, kam Ende letzten Jahres an. Hab das Ding aber aus Gründen, wie der eigentlich hier sitzen sollte, nämlich Sebo, sagen würde, habe ich das erstmal liegen lassen und habe mich damit nicht groß beschäftigt. Und jetzt diese Folge, Sebo sagte, er kann nicht und ihr habt gefragt, hey Markus, willst du einspringen? Habe ich gesagt, ja, okay, dann Tobi, sag mir, was du noch hast, spiele ich ein bisschen was an. Und dann habe ich das gleich genutzt, um mein Analog Pocket fertig zu machen. Hab die Spiele da drauf getan. Das Ding kann mit Cartridge betrieben werden, aber geht auch mit ROMs. Und so habe ich dann einen Teil der Spiele gespielt. Und das ist schon ganz geil. Also heutzutage mag ich ja beide total gerne. Ich bin immer noch eher Sega als Nintendo, aber ich mag Nintendo heute halt auch. Ich mag das Super Nintendo genauso gern wie das, fast genauso gern wie das Mega Drive. Und ich mag das NES schon auch wenn das Master System, das war mein erstes, aber so jetzt so in die Welt des Gameboys reinzukommen, ist schon ganz geil, muss ich sagen. Ich habe auch die ersten Gameboy-Spiele letztes Jahr, glaube ich, auf dem Flohmarkt gekauft und so ein Re-Release, beziehungsweise so ein Aftermarket-Game, irgendwas mit Spirit, da habe ich aber noch nicht gespielt, habe ich mir zugelegt. Also ich baue mir ganz langsam jetzt auch eine kleine Gameboy-Sammlung auf.
Na cool. Ja, dann herzlich willkommen in unserer Welt.
Dankeschön.
Du spielst also mit dem Analog Pocket. Philippe, wie hast du dich warm gespielt?
Mit meinem Arbeitstier, dass du was alles abdecken musst, der Anbenic.
Okay.
So ein richtig schön breiter Handheld mit einem großen 5 Zoll Bildschirm und nicht diese Briefmarke, die mich heute nochmal extrem erschreckt hat, die sich Bildschirm eines Gameboys nennt. Ja, also sehr komfortables Gerät und da ich letztens eine komplette Collection an ROMs gefunden habe, war es auch wirklich diesmal absolut gar kein Hassle. Da konnte ich sofort auf alles zugreifen, was ich antesten wollte. Wie hast du gespielt, Tobi?
Ich habe auf meinem GPI-Case gespielt, also auch emuliert. Das funktioniert auch sehr komfortabel, dank Beleuchtung. Ich habe hier gerade mal den echten alten Gameboy in der Hand gehabt und spaßeshalber angestellt und dann ja festgestellt oder mich gefragt vielmehr, wie hat man das damals ertragen oder wie konnte Nintendo so grausam sein und dieses Teil ohne Beleuchtung verkaufen? Also wir hatten hier gerade so ein bisschen schummeriges Licht. Man hat nichts erkannt, einfach gar nichts. Also es war wirklich schlimm.
Genau das wollte ich gerade sagen. Dein Kommentar war, ich sehe absolut nichts.
Ja.
Kennt ihr so ganz moderne Tattoos, die so gestochen scharf aussehen und bei denen man jede Kontur sieht und die Farben leuchten und so? Das ist meine Erinnerung an den Gameboy und wie es tatsächlich aussah, das sind so die alten Knasti- und Seefahrer-Tattoos, die total grünlich, gräulich, verwaschen irgendwo
nur
im Schatten verschwinden.
Die ja noch sehen kann zumindest. Auf dem Gameboy siehst du ja dann einfach gar nichts.
Und das Display ist schon sehr klein. Also der Analog Pocket, der orientiert sich ja ganz stark am originalen Gameboy. Also nicht so stark wie das GPI Case, worauf du gespielt hast, Tobi. Ich habe das Ding ja auch. Aber das Display auf dem Analog Pocket ist halt doch nochmal, ist ja auch nicht riesig, aber dann siehst du den Gameboy, den originalen und denkst, Gott, das ist ja winzig.
Ja, ja, das ist wirklich so. Also wer noch was dazwischen sucht, es gibt ja noch den Gameboy Advance, der zum Aufklappen, der hat dann ja zumindest auch noch ein Farbdisplay, den haben wir hier auch rumliegen gerade. Das funktioniert auch ganz gut, der kommt ja auch mit den alten Cartridges klar, kann man also auch machen.
Den gibt's doch auch in der breiten Variante, ne?
Genau, aber da finde ich ihn nicht so charmant, ehrlich gesagt. Also klar, wahrscheinlich das komfortablere Spielgefühl, aber diese Klappversion finde ich schon irgendwie ganz handlich, ganz nett.
Da gab es ja auch noch den Game Boy Advance Micro.
Oh ja.
Der war, glaube ich, aber nicht so schön handlich. Und wenn man nochmal näher dran am eigentlichen Game Boy sein möchte, natürlich die Pocket-Variante mit dem schärferen Bildschirm, aber ohne Hintergrundbeleuchtung und dann eben den Game Boy Color.
Color, genau, ja.
Mit Hintergrundbeleuchtung.
Ja.
Ich habe heute von dir, Philippe, gelernt, dass es den Pocket, den Game Boy Pocket mit Hintergrundbeleuchtung nur in Japan gab, ne?
Genau. Und ich glaube auch nur ein Jahr oder so vor dem Color.
Ja, guck mal hier, ein bisschen Titbits reinstreuen, Fun Facts hier.
Ja, ja. Ja, also sollte für jeden was dabei sein. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Markus, greif doch mal in den Stapel, mal gucken, was du da rausziehst.
Okay.
Machst du es blind oder suchst du was aus?
Ich möchte natürlich schon irgendwas nehmen, was ich gespielt habe.
Ja, das stimmt.
Also nehme ich einfach mal das dritte. Ich glaube, das habe ich gespielt. So, und da haben wir eine Box. Also Tobi hat hier die Pappbox.
Ist ein ASMR hier noch
am Abend. Genau. Und das ist The Empire Strikes Back von Capcom, der bis heute meines Erachtens beste Star Wars Film, den es gibt.
Und das schlechteste Star Wars Spiel, das es auch gibt.
Und ja, ich weiß nicht, ob das schlechteste ist, aber ich habe da reingespielt und warum habe ich das eigentlich rausgegriffen? Ich hatte nach echt relativ kurzer Zeit nur noch wenig Lust auf dieses Spiel. Es ist grafisch okay, du rennst da am Anfang oder du reitest da am Anfang auf dem Towntown durch die Eiswüste auf Hoth und das ist auch alles okay. Die Steuerung ist aber, also in einem Plattformer schräg nach oben schießen und schräg nach unten finde ich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Bei Contra geht das recht gut. Hier ist das wirklich nicht so toll. Und dann kommst du in diese Höhle, also du in so ein Loch fällst du mit deinem Towntown und bist unterirdisch in diesem Höhlensystem. Und es ist sehr labyrinthartig und du weißt nicht, wo du hin musst. Und dann kommen Wampas, die sich zusammenrollen und in dich reinrollen. Mhm. Und oh, das war irgendwie, ich weiß nicht. Also ich wollte in so viele Spiele wie möglich mal reinspielen. Und das muss ich wirklich sagen, so sehr ich den Film liebe und die Verpackung ist auch sehr, sehr geil. Mhm. Das ist eine Szene aus der Schlacht auf Hoth, wo drei AT-ATs und zwei Snowspeeder drauf zu sehen sind. Also sieht sehr, sehr schön aus. Auf der Rückseite, das scheint eine englische Verpackung zu sein, ist alles auf Englisch. Zwei Screenshots. Das ist tatsächlich von Capcom.
Ja.
Wusste ich vorher nicht. Aber das Spiel an sich, also es hat mich überhaupt nicht dazu eingeladen zu sagen, oh ja, da habe ich aber Bock, das irgendwie nochmal anzuschmeißen. Muss ich leider sagen. Tobi, das ist ja nun deins.
Ja.
Du wirst es demnach auch gespielt haben.
Ich habe es auch gespielt, genau. Das ist auch, muss man sagen, nicht so ein allzu populärer Titel, glaube ich, der auch etwas später erst in der Lebensphase des Gameboys erschienen ist. Meine ich, zumindest hatte ich ihn relativ spät und das hat man auch nicht so an jeder Ecke gesehen.
Das will ja nichts sagen, Tobi, wenn du Spiele spät hattest.
Zumindest hat man den nicht so an jeder Ecke unbedingt gesehen.
1992 war es.
Ah ja, siehste. Zumindest keiner der Starttitel. Aber du hast gerade gesagt, Englisch steht es drauf. Vielleicht kam das auch später hier erst an. Ich habe das bei uns so im Handel nicht entdecken können. Ich habe das damals in Bad Harzburg, wo meine Oma gewohnt hat, in einem Spielzeugladen entdeckt. Da stand das rum und ich als Star Wars Fan war natürlich total angefixt und wollte das unbedingt haben. Und man konnte sich damals ja auch nicht informieren, ob das für ein Spiel, ob es gut ist oder schlecht ist. Da stand Star Wars drauf, also musste es gut sein. Und das habe ich dann auch von meiner Oma geschenkt bekommen zu Ostern oder was auch immer. Und ich fand es leider auch nicht so toll. Also da hat mich die Verpackung, die sehr schöne Verpackung, wie du gesagt hast, so ein bisschen geblendet und nicht das gehalten, was es da so versprochen hat. Ne? Also ich bin da auch nie weit gekommen. Ich fand es auch schon nach den ersten Malen Spielen komisch, dass es da mehr als einen Wampa gegeben hat oder mehr als einen Druiden, hier diese Sonden, ne? Die fliegen da ja zu haufenweise rum im ersten Level. Ja, fand ich irgendwie komisch. Es gab doch nur eins von denen oder zwei und vor allem nur einen Wampa irgendwie. Ja, kein besonders gutes Spiel.
Nee, irgendwie nicht. Und dabei ist es halt, wie gesagt, von Capcom und von denen konnte man ja damals fast schon blind alles kaufen.
Ja.
Aber vielleicht nicht auf dem Gameboy.
Das stimmt. Ich habe es übrigens nicht mehr. Ich besitze nur noch die Verpackung, die Pappschachtel. Das Spiel selber, erinnere ich mich noch, habe ich mal verliehen als Kind oder Jugendlicher und nie wieder bekommen. Traurig.
Das ist wirklich traurig. Also, liebe Hörer, wenn ihr ein Gameboy The Empire Strikes Back rumliegen habt, kein gutes Spiel und ihr das loswerden wollt, Tobi würde sich bestimmt freuen, wenn die Verpackung, die er noch zu Hause hat, wieder gefüllt wäre, auch wenn es kein gutes Spiel ist.
Das wäre toll.
Ich würde Tobi eine Riesenfreude machen. Philippe, hast du The Empire Strikes Back gespielt?
Jetzt erst kürzlich. Davor hatte ich nie die Gelegenheit dazu und es ist auch gar nicht wild.
Ist es wirklich nicht.
Also ich finde die Mühe, die sie sich grafisch gegeben haben, bemerkenswert. Ich hatte auch das Gefühl, so okay, wir werden uns hier durch die Beats des Films durcharbeiten, dass man die Eckpunkte der Story, des Plots einmal so präsentiert bekommt, ob jetzt in Zwischensequenzen oder tatsächlich in den Handlungen, die man selber in den Levels ausführt. Aber wo man sich dann so eher durchquält, als dass man sich durchspielt, dann wirkt es ein bisschen seltsam, wie viel Mühe sie sich mit der grafischen Gestaltung gegeben haben. Und dann ist plötzlich der Höhleneingang ein Loch im Boden, dessen Kanten im rechten Winkel sind. Also so gar keine Ausgestaltung, sondern es geht gerade senkrecht runter. Und dann eben das Labyrinthische da unten, was mir überhaupt gar keine Orientierung geboten hat. Und wir hatten zuletzt noch hier Echo the Dolphin am Start. Mhm. Das will dann was heißen, dass ich da nicht so viel Bock drauf hatte. Ich fand die Sprünge mit dem Towntown total seltsam zu steuern. Also irgendwie hakelig stieß man immer irgendwo gegen und kam nicht so richtig auf die nächste Plattform. Und wenn man irgendwo hinsprang, konnte es sein, dass man eher dran vorbeisegelte und dann fiel mehr runter und dann verlangsamte sich der Fall und man konnte seitwärts noch so ein bisschen gleiten, aber es fühlte sich, was heißt es fühlte, es war nie so, dass man da noch besser zielen konnte, sondern man zielte eher schlechter und flog noch weiter an den Plattformen vorbei, bis ich dann an der tiefsten Stelle war, aus der ich mich nicht mehr selber befreien konnte und diese Wampas, die waren teilweise so unterhalb der eigenen Blaster-Ebene. Und dann hatte man auch gar nicht die Gelegenheit, die so wirklich zu treffen, außer mit dem schrägen Schuss nach unten. Aber dann war es eigentlich auch schon wieder zu spät. Und das alles zusammen, so geballt innerhalb der ersten 5 Minuten, hat, so wie bei dir, Markus, bei mir auch dafür gesorgt, dass ich dachte, nee, also ich habe den Film gesehen, ich weiß, worum es geht. Ich muss den nicht nochmal in 160 zu 144 nochmal nacherleben.
Dann hast du also das Laserschwert nicht bekommen?
Hätte ich vielleicht irgendwann bald bekommen können, aber sogar davor hat's mich verlassen.
Okay, ja, ich habe nämlich das Laserschwert gehabt, also das findest du unten in der Höhle und auch meine erste Machtfertigkeit, den Sprung, die findest du da auch, ist aber trotzdem nicht so viel geiler damit. Aber eine Sache, die noch ganz cool ist, aber dann auch wieder nicht, ist die Musik. Das ist ja das Star Wars Thema und eigentlich auch ganz cool umgesetzt, aber dieser Loop geht einem auch nach kurzer Zeit wirklich auf die, naja, auf die Nerven.
Und will man das, dass man das Star-Wars-Thema als nervig empfindet?
Nein.
Na gut, dann sollten wir dem Spiel auch nicht mehr Redezeit beimessen, als wir es gespielt haben. Und gehen wir zum nächsten?
Ja.
Philippe, greif zu, solange noch was da ist.
Grip close, wie der Amerikaner sagen würde.
Exakt.
Ich rühre mal in der Trommel hier und schmeiß alles wild durcheinander. Was haben wir denn hier? Ganz rein zufällig. Ach, Burai Fighter. Burai Fighter Deluxe oder so.
Warte mal, das war dieses Schmupp, ne? Okay, ja, da kann ich was zu sagen.
Dann sag doch mal was dazu.
Ich soll anfangen?
Ja, bitte.
Nein, du fängst an, du hast es gezogen.
Ich hab's gezogen. Na gut, dann sage ich dazu, dass ich auf Schmaps gar keinen Bock hatte und dachte, na, okay, ja, kann ich ja mal ganz kurz reinschauen und dann innerhalb von 30 Sekunden wieder ausschalten. War gar nicht so. Mhm. Es war ein Schmapp, das mich angesprochen hat, weil es nicht so sehr auf Überforderung und Überlastung sofort abzielt, sondern einen eher langsam heranführt und auch großzügig, nicht nur gnädig, sondern wirklich großzügig mit den Waffen ist. Und dass da zwischendurch solche Kniffe sind wie, ach, wir drehen jetzt mal die Bewegungsrichtung um, das hat das Ganze ein bisschen interessanter und spannender gemacht. Also da hätte ich mir auch vorstellen können, noch mal ein paar Minuten länger dran zu spielen, wenn es nicht so eine einmal wild zusammengewürfelte Folge werden sollte, sondern hätten wir uns auf ein Spiel fokussiert, hätte ich mir vorstellen können, das länger zu spielen.
Also ganz nach deinem Geschmack.
Huh, definitiv.
Ah, damit hast du den Vogel abgeschossen. Tobi.
Ja, Burai Fighter habe ich damals nicht gespielt. Ich hatte das nicht, obwohl es eines der allerersten Spiele war, die hier in Deutschland veröffentlicht worden sind, gleich mit der ersten Welle. Ich hatte das aber natürlich auf dem Schirm, so wie Solar Striker. Das war so eine Liga an Spielen, die ich kannte, also die man so kannte, aber die ich zumindest nicht besessen habe. Habe das jetzt auch vor einigen Jahren erst zum ersten Mal gespielt und habe das auch als ganz gut in Erinnerung und habe es jetzt tatsächlich auch gestern in der Vorbereitung nochmal so ein bisschen angezockt und ich bin eigentlich auch kein allzu großer Schmapp-Fan, weil mir die zu hektisch und zu kompliziert sind und ich bin sehr schnell frustriert, weil überall Kugeln und zu viel los auf dem Bildschirm und ich bin da auch nicht gut drin. Hier ging das anders, du hast gerade gesagt, man wird so langsam rangeführt, das hatte ich auch das Gefühl, also normalerweise stelle ich dann so einen R-Type oder so ganz schnell wieder aus, weil es mich nervt. Hier habe ich es, glaube ich, bis ins vierte Level irgendwie sowas geschafft. Es gibt hier so eine Passwortabfrage. Ich glaube, ich habe 3 Passwörter gesehen. Mhm. Also ich habe es mir nach und nach erschlossen und habe da erstaunlich viel Spaß dran gehabt. Bisschen ungewohnt die Steuerung. Das hat Markus vorhin schon im Vorgespräch zu mir gemeint, dass er das ein bisschen befremdlich fand, dass man so in alle Richtungen schießen kann. Diagonal, oben, unten, rechts, links. Ich bin da aber relativ schnell reingekommen und ja, hatte da, wie gesagt, schon Spaß mit. Wie ist bei dir, Markus?
Ja, du hast mir eine Sache ja schon vorweggenommen, die Steuerung. Ich bin ja erstmal vorweg schon ein großer Fan von Schmaps, kein Könner.
Ja, okay.
Aber definitiv ein Fan. Ich finde Schmaps total cool. Allerdings nicht Bullet Hell. Eher so das Klassische, sowas wie R-Type oder, keine Ahnung, Raiden oder Salamander oder wie sie alle heißen, Gradius und so ein Kram. Darum habe ich mich auf das Spiel auch durchaus gefreut. Und dann fliegst du da mit so einem Typen durch die Gegend und nicht mit einem Raumschiff. Und
mit so einem Jetpack.
Also ja, genau.
Nicht Superman-mäßig.
Stimmt, ja. Ja, genau.
Sondern aufrecht.
Ja. So wie so ein Astronaut. Ja. Vielleicht auch ein Kosmonaut. Man weiß es nicht genau. Was ich im ersten Level aber wirklich gedacht habe, die Hintergrundgrafik, ne, die hat mich an so 70er-Jahre-Tapete erinnert. fand ich geil. Und ihr habt schon beide recht, finde ich. Das Spiel führt einen langsam daran. Die Steuerung ist, ja, die ist ungewöhnlich, ungewohnt, aber da kann man reinkommen. Was ich ein bisschen doof finde, ist das Power-Up-System. Dann hast du deine favorisierte Waffe und dann kommt wieder so ein Power-Up-Icon und da steht ein Buchstabe drin.
Ja, und der wechselt so durch, ne?
Genau, und der wechselt so durch und dann sammelst du aus Versehen das Falsche ein und dann ist die Waffe, die du eigentlich magst, ist die wieder weg. Ach, das mag ich in solchen Spielen ja nicht, wenn das so durchwechselt, weil dann denkst du, oh, den krieg ich noch. Scheiße, hat gerade gewechselt, na super. Aber davon abgesehen, war das definitiv kein schlechtes Spiel. Ich fand das nett. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich meinen Safe State, den ich mit meinem Pocket machen konnte, dass ich den nochmal ein bisschen weiterspiele.
Ja.
Also fand ich gut.
Ja, und wie gesagt, gibt ja Passwortabfrage, falls du den Safe State mal verlierst. Oder aus Versehen die falsche Taste drückst, so wie ich das manchmal mache. Und laden anstatt speichern.
Das
so
geht beim Pocket zum Glück nicht. Also okay. Da muss ich, ist ein bisschen nervig, da musst du erst in Menü gehen. Und dann fragt er dich sogar noch hier, wirklich laden? Und dann musst du auf Confirm nochmal. Ja. Also da kannst du nicht versehentlich. Und er legt bei jedem Mal, wenn du die Speichern-Taste drückst, legt er 9 an.
Ja. Das ist gut in dem Fall.
Ja.
Was mir noch einfällt, was ich noch zur Grafik sagen kann, was mir total gut gefallen hat und was mir damals schon aufgefallen war.
Die 70er-Jahre-Tapete.
Die 70er-Jahre-Tapete zum einen, die damals ja noch gar nicht so alt war.
Nee, stimmt.
Und die Drehung des Charakters nach hinten. Also wir haben ja gesagt, man fliegt so ein Männchen mit Helm und Jetpack und so weiter, mit einem Blaster. Und der schießt ja in alle Richtungen. Und wenn du nach hinten schießt, dreht der sich nicht komplett um und sieht im Prinzip wie gespiegelt aus, sondern er bleibt im Prinzip in seiner Flugrichtung, dreht sich aber mit der Hüfte nur nach hinten. Und das sieht sehr cool aus.
Ah, okay.
Eine geile Animation. Ich glaube, das ist sogar auf dem Cover zu sehen.
Ja, da mochte ich halt diese, ich weiß nicht, welcher Buchstabe das war. War das R? Rockets?
Ja, genau.
Die ganzen anderen Waffen, die drehen sich ja mit dir mit, wenn du nach hinten schießt. Aber die schießt weiterhin nach vorne. Und wenn du da mehrere von einsammelst, dann schießen die auch irgendwann nach hinten und dann auch sogar nach oben und unten. Das war halt wirklich eine coole Waffe.
Die der Sound hat ein bisschen genervt, wenn du Dauerfeuer drückst und die ganze Zeit dieses Schussgeräusch ertragen musst.
Ich habe nicht gedrückt gehalten, ich habe die ganze Zeit, weil das halt schneller geht, ne? Also den Daumen immer wieder, ich habe den gemasht quasi, Button-Mashing.
Ja, nee, das habe ich nicht hingekriegt.
Ich wollte noch mal kurz anhängen. Mir ist aufgefallen, dass mir nicht aufgefallen ist, wie die Steuerung sich anfühlt. Also die ist wirklich butterweich reingegangen. Da hat nichts gehakelt, die war tight, die ging direkt von den Daumen auf den Bildschirm.
Ja.
Und das für so ein altes Spiel auf dem Gameboy.
So ist es.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Dann ist das wahrscheinlich sogar gut, dass du es nicht gemerkt hast.
Eben, eben.
Und das, wie gesagt, als eines der Spiele der ersten Welle. Ja, dann sind wir uns ja einig.
Ja, scheint so. Also bisher gewinnt Booyah Fighter.
Dann schauen wir mal, ob Burai Fighter seinen Titel verteidigen kann. Ich greife jetzt mal in den Stapel und ich nehme mir gleich das, was oben drauf liegt. Und da haben wir es nämlich wieder mit einer Art Mogelpackung zu tun. Ich schnappe mir Bugs Bunny The Crazy Castle. Das ist ein Spiel von Kemco von 1990, also auch schon relativ alt. Und Mogelpackung deshalb, weil ich erstmal vom Cover total angesprochen war. Also das sieht wirklich nett aus. Da ist Bugs Bunny drauf und Daffy Duck und Yosemite Sam und wie heißt der nochmal?
Kater Silvester.
Silvester, genau. Die Katze. Das sieht schon echt nett aus. Hübsch gezeichnet und man kannte ja Bugs Bunny und die ganzen Toons und das war ja irgendwie ein Franchise, was einem geläufig war. Und ich habe daraus erschlossen, das muss ja ein Jump'n'Run sein. Also was soll das sonst sein? Das ist doch klar.
Ja.
Und ich habe das dann auch, glaube ich, mal geschenkt gekriegt zum Geburtstag oder so. Und musste dann feststellen, naja, dass es eigentlich nicht so richtig ein Jump'n'Run ist. Also ein Run, ja, aber ohne Jump.
Komplett ohne Jump.
Sondern es ist eher so ein Puzzler. Also es ist eigentlich ein Puzzler. Denn Crazy Castle besteht aus, ich weiß es nicht mehr genau, ich bilde mir ein, dass es 99 Räume gewesen sind, durch die Bugs Bunny hindurchrennt und Mohrrüben einsammelt, um dann zum Ausgang zu finden und auf dem Weg über ja, so Plattformen, die mit Leitern verbunden sind und Treppen, wird er da von eben erwähnten Yosemite Sam und Sylvester und Daffy Duck verfolgt und stirbt auch den One-Hit-Death, wenn er die einmal berührt. Und ja, wird daran gehindert, diese Moorrüben einzusammeln, und das wird dann im Verlauf der Level immer komplizierter. Es ist nicht so, dass es keinen Spaß macht, das gar nicht, aber wenn man was anderes erwartet, ist schon so, ja, schade irgendwie. Aber dennoch, jetzt gerade rückblickend, ich habe es jetzt auch neulich mal wieder gespielt, hatte ich damit meinen Spaß. Markus, hast du es mal angeguckt?
Nee, das habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt. Ich habe in der Liste, die du rumgeschickt hast, habe ich das nicht wahrgenommen. Ich bin ja auch der Meinung, dass du es nicht reingeschrieben hast, aber da habe ich ja vorhin schon gemeckert, aber Philippa hat gesagt, du hast es reingeschrieben, also wird das wohl einfach mein Fehler gewesen sein. Nee, ich habe das nicht gespielt, ich habe das noch nie gesehen, kenne das überhaupt nicht. Bugs Bunny, ja, ich kann total verstehen, dass du sagst, dass du gedacht hast, das ist ein Jump'n'Run. Weil, ja, was soll Bugs Bunny sonst sein? Ne?
Genau.
So Lizenzware auf dem Gameboy, muss ein Jump'n'Run sein.
Mit einem Hasen. Was machen Hasen denn den ganzen Tag?
Und was macht er hier auf dem Cover?
Ja.
Was macht er hier auf dem Cover?
Er jumpt.
Er jumpt, ganz eindeutig. Nee, kann ich ansonsten weiter nicht zu sagen. Ich kenne auch die Firma Kemco überhaupt nicht.
Ist eine japanische Firma.
Ach so.
Das mag durchaus sein.
So. Haben sie den Camcorder erfunden?
Habe ich noch nie gehört.
Bestimmt.
Was haben die noch gemacht?
Kann ich dir sagen, und zwar gibt es von diesem Spiel noch zwei weitere Ausprägungen. Und zwar gab es da auf dem Gameboy noch Mickey Mouse Dangerous Chase, hieß es, glaube ich. Und es gab auch einen Roger Rabbit-Klon, die alle gleich funktionieren, aber halt umgebrandet sind, ein anderes Franchise benutzen. Und jetzt gefährliches Halbwissen. Ich glaube, dass in Japan eine Variante mit Mickey Mouse rausgekommen ist. Da hatte Kemco irgendwie noch Lizenzen für Mickey Mouse, aber sie nicht mehr an Bugs Bunny oder irgendwie sowas. Also es gibt diese drei identischen Spiele mit unterschiedlichen Comic-Franchises.
Sind die tatsächlich identisch, also gleiche Level oder einfach nur selbes Spielprinzip?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich würde mich nicht wundern, wenn es identisch ist, aber das weiß ich nicht genau. Ist auch wirklich gefährliches Halbwissen. Es gab zumindest an verschiedenen Orten auf dieser Welt unterschiedliche Varianten zu unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Und das war Mickey Mouse, Bugs Bunny und Roger Rabbit, wenn ich mich nicht irre.
Zwei Hasen und eine Maus.
Hauptsache, genau. Es nagt.
Ja.
Und Philippe?
Ich kannte es vorher auch nicht und mir unterlief dieser selbe Bias-Fehler, dasselbe Vorurteil, dass das wohl ein Jump'n'Run sein würde. Und dann wunderte ich mich über dieses eher sich statisch anfühlende Spielgefühl, Spielprinzip, bei dem man wirklich am Boden klebt mit Bugs Bunny.
Ja.
Mit dem Hoppelhasen, der nur Treppen oder bei so Türen mit Pfeilen drunter hoch oder runter gelang auf die nächste Ebene. Und an diesen Treppen, wenn man dort einmal schräg nach oben drückt, die in die Richtung der Treppe, dann ist das eine feste Animation, die abläuft. Also das geht sehr weit weg von so einem Action-Gedanken, bei dem man geschickt versucht, genau die Aktion zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort im richtigen Abstand zum Gegner oder so zu tätigen, sondern es fühlt sich einfach sehr statisch und undynamisch an, was mich dann sehr ausgebremst hat. Und dann kam ich so langsam auf den Trichter, ah ja, okay, es soll so ein bisschen rätselig sein, ein bisschen knobelig. Und dann sind da doch die Gegner, die das Ganze irgendwie unter Zeitdruck versetzen, dieses ganze Spiel. Und dann passt es irgendwie nicht so ganz in meine Stimmung, das zu spielen. Und auch die Grafik ist irgendwie seltsam reduziert, fast schon ein bisschen lieblos steril. So ein Bugs Bunny, der ist eigentlich sehr überzeichnet, sehr lebhaft und das ist alles sehr in sehr starre, unbewegliche Formen gegossen.
Ja, wobei ich die Charaktere noch einigermaßen okay finde. Die Level selber sind wirklich relativ lieblos. Das sind ja einfach nur so Etagen, Plattformen mit Treppen verbunden. Was dem Ganzen dann noch so ein bisschen Twist gibt, sind so cartoonige, humorige Elemente. Man kann sich nämlich auch wehren gegenüber den Gegnern. Also man findet dort vereinzelt Boxhandschuhe, die man dann einmal abfeuern kann, so wie in einem Comic.
Die sind dann auch so groß wie die Figur selber, diese Boxhandschuhe.
Sind die von Acme?
Bestimmt, aber das steht nicht drauf.
Schade.
Dafür fehlt der Platz. Und es liegen so vereinzelt diese 10.000 Tonnen Gewichte und Tresore rum, die ich dann die einzelnen Etagen runterschmeißen kann und mit dem richtigen Timing die dann auf die Gegner fallen lassen kann. Das ist so ganz nett. Also man kann sich da durchaus wehren, ja.
Ja, tatsächlich. Die Gegner finde ich schön gestaltet. Bugs selber hat auch nicht so ganz meinen Geschmack getroffen, aber soll in Ordnung sein, wenn es da tatsächlich eher ums Knobeln und Puzzeln geht.
Genau, ich glaube, man muss sich einmal so ein bisschen freimachen davon, dass man dann Jump'n'Run erwartet, dann kann man damit auch seinen Spaß haben.
Genau wie bei Empire Strikes Back habe ich das Gefühl, dass Nintendo da ein bisschen in dieselbe Falle reingelaufen ist wie Atari damals mit den schönen Covern und der etwas, ja, nicht ganz nachkommenden Spielgrafik. Das hatten sie eigentlich beim NES, um den Markt rumzureißen, ziemlich geschickt gemacht, dass sie da stilisierte Screenshots auf die Packung drauf gemacht haben oder auf das Cartridge selber gemacht haben. Da geht's wieder in so eine andere Richtung, wo man sich übers Ohr gehauen fühlt.
Aber das war beim NES doch auch nur in der ersten Rutsche der Fall. Ne? Genau. In der zweiten war das ja auch schon nicht mehr.
In der zweiten schon auch schon.
Aber da musste ich tatsächlich auch gerade dran denken, als du das gesagt hast. Also ja, schönes Cover. Ich kann es jetzt ja nicht sagen, weil ich es nicht gespielt habe. Aber wo würdet ihr das denn einordnen? Also
wie meinst du das einordnen?
Naja, Bacardi Fighter gewinnt aktuell weiterhin. Ist bisher das beste Spiel, was wir gespielt haben. Empire Strikes Back ist aktuell das schlechteste.
Ich glaube, ich würde es auch in der Reihenfolge belassen. Also ja. Burai Vater hätte noch die Nase vorn, wie man so schön sagt.
Ja.
Dann käme Bugs Bunny und dann der Empire Strikes Back.
Okay, Philippe ist da, geht d'accord. Von eurer Erzählung würde ich das auch so sagen. Leg das doch mal so hin.
Ich türme. Mit dem Besten nach oben. Dann brauche ich nämlich weniger machen. Apropos machen. Markus, du bist dran.
Juhu.
Mache er.
Dann bleiben wir doch mal grob im Franchise.
Ah ja.
Und haben hier wieder eine schöne Box, nämlich Tiny Toon Adventures, Bubs Big Break. Auch dieses Spiel habe ich natürlich vorher nie gespielt. Und hier haben wir aber zumindest keine Mogelpackung, denn wir haben es mit einem Jump'n'Run zu tun. Das ist ein sehr klassisches Jump'n'Run. Ich mag die Tiny Toons total gerne. Ich habe das unfassbar gerne geguckt früher. Ich mag auch Buster und Bubs Bunny, also ich fand die Namen Buster Bunny und Bubs Bunny auch immer so cool. Fand ich auch irgendwie cooler als Bugs Bunny.
Ja.
Und auch Plucky Duck fand ich irgendwie geiler als Daffy Duck und so. Also damals, ne, die 90er. So, das war, da waren die Tiny Toons ja ein bisschen edgy, ne, im Vergleich zu den lahmen Dingern da aus den 50ern, 60ern.
Ja. 40er teilweise.
Teilweise sogar noch älter. Hier haben wir ein ganz klassisches Jump'n'Run. Ich muss aber sagen, dass es unfassbar lahm ist. Ich hab dieses Spiel angemacht. Grafisch finde ich das echt schön. Also das Sprite von Buster, mit dem du spielst, das sieht toll aus. Die Hintergründe sind okay. Jetzt nicht super geil, aber die sind okay. Aber es ist so langsam. Du gehst, es ist auch so leicht slippery. Es ist eher ein Jump'n'Walk als ein Jump'n'Run. Und es ist so, wir wollen um jeden Preis anders sein. Du springst zwar klassisch auf die Gegner drauf, um sie kaputt zu machen, aber dann hängen da Kisten in der Luft, wo tolle Sachen drin sind. Und was macht man als Spieler von fast jedem Jump'n'Run? Man springt natürlich von unten dagegen. Nee, dieses Spiel will, dass ich da drauf springe.
Ja, da wollte man sich ein bisschen emanzipieren von dem gewohnten Gameplay von Mario und so weiter. Ja, aber wenn man das weiß.
Ja, aber bei DuckTales zum Beispiel, da musst du ja auch drauf springen. Aber da hat Dagobert Duck seinen Pogo-Stick.
Ja.
So, das sehe ich da irgendwie ein bisschen anders. Und hier hat für mich nicht so richtig gepasst mit dem super langsamen Gameplay zusammen. War das so, schöne Grafik, irgendwie ganz nette Musik. Und insgesamt kommt dieses Spiel für mich nicht über nett hinaus. Also ob ich das weiterspiele, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ich muss aber sagen, ich habe das erst im Laufe des Spiels gerafft, dass du die Charaktere ändern kannst. Du kannst noch Plucky Duck spielen.
Genau.
Und du kannst noch, oh Gott, wie heißt denn das?
Hampton.
Hampton, ja genau, das Schwein. Porky Pig und dann halt die Kindervariante Hampton spielen. Das habe ich allerdings nicht gemacht.
Ja.
Also ich habe Buster nie gewechselt. Ich weiß also nicht, ob die sich in irgendeiner Weise anders spielen. Also Plucky und Hemd meine ich jetzt.
Ich glaube im Grunde schon. Also die spielen sich relativ gleich. Ich glaube Sprunghöhe, Geschwindigkeit und so weiter ist ähnlich.
Habe ich auch so wahrgenommen.
Worin sie sich unterscheiden, ist die Art und Weise, wie sie ihre Waffen in Anführungszeichen verwenden können.
Ihre Früchte.
Mhm, Buster hat Karotten, die er in so einem Bogen wirft, während Plucky mit Ananassen schmeißt, die am Boden abprallen und in so einem rechten Winkel, Einfallswinkel, Ausfallswinkel wieder nach oben fliegen. Okay. Und Hampton, der rollt Melonen, sollen es glaube ich sein. Ich habe teilweise von Fässern gelesen, aber ich glaube, es sind in Wirklichkeit Melonen. Die rollt er wie so eine Bowlingkugel vor sich her. Und es kann Situationen geben, wo man die ein oder andere Waffe in Anführungszeichen besser gebrauchen kann als die andere. Und was halt cool ist, du kannst jederzeit switchen. Also da musst du nicht ein Level beenden und dich dann entscheiden, sondern du kannst jederzeit so oft hin und her wechseln, wie du Bock hast.
Okay, das hätte ich tatsächlich nochmal ausprobieren können. Aber ja, wie gesagt, mir war es insgesamt zu langsam. Ja. Und das ist so wie, du kommst von Sonic und gehst zu Mario. Dann kommt dir Mario total langsam vor. Und dann gehst du von Mario zu Tiny Toons. Und dann ist Mario quasi Sonic und Tiny Toons Bubs Big Break ist dann halt quasi Mario. Also, ne, wenn man.
Bloß nicht den Sprung von Sonic zu Tiny Toons wagen.
Sonst bleibt man stehen.
Ja.
Reißt man zurück in die Zeit. Weil es so unfassbar langsam ist. Philippe, hast du es gespielt?
Ich hab's gespielt und war tatsächlich auch erst erstaunt. Habe ich irgendeine Option übersehen oder wo ist denn hier der Rennknopf? Es ist wirklich, wirklich langsam. Ich habe mich aber schnell dran gewöhnt und hab's dann akzeptiert und dann kamen eben so diese ganzen anderen Erkenntnisse, so ach, diese ganzen unterschiedlichen Obstsorten, die ich hier einsammel, die haben ja einen Sinn, als ich dann irgendwann auf Start gegangen bin und dann hatte man diesen Auswahlbildschirm für die anderen Charaktere. Ja, was können die denn eigentlich? Mhm. Und gerade Hamptons Rollattacke, die kam mir dann und wann entgegen, wenn ich einfach auf tieferen Ebenen liegende Gegner oder so erwischen wollte. Denn die waren auf dem Boden und die Melone hat sie dann auf jeden Fall erwischt, die dann über den Boden gerollt ist. Also diese angenehme, leichte Spieltiefe. Es ist nicht ganz platt, es ist nicht ganz generisch, lauf von links nach rechts, spring über Hindernisse und hau auf Gegner, sondern man kann auch zwischendurch mal so ein bisschen taktisch agieren oder wird dazu gezwungen, seinen Spielstil zu ändern, wenn man eine Waffe leer geschossen hat und sie nicht wieder auffüllt durch Sammeln.
Mhm.
Und dann wurde es zwischendurch auch mal so ein bisschen puzzelig, rätselig, wenn es dann darum ging, in die richtigen Röhren zu steigen, durch die man durch ein Level teleportiert wird, weil es dann eben so verschlungene Röhrensysteme waren und dann kommt man an einer Stelle raus, wo man erstmal etwas lösen oder einsammeln muss, dann muss man wieder zurück und dann muss man einen Gegner erledigen und dann sowas alles. Also es führte so weg von einem generischen 0815 Jump'n'Run hin zu einem etwas interessanteren Spielerlebnis und mit der Grafik, die um einiges lebhafter und hübscher aussah als bei Bugs Bunny, war ich dann auch einverstanden. Die Hintergründe sind ein bisschen blass, aber das ist, glaube ich, sehr, sehr spieldienlich, damit man den Sprite im Vordergrund ordentlich abheben kann vom Hintergrund und dann eben noch was erkennen kann. Das fand ich eigentlich ganz schlau geregelt. Ich war überrascht, dass ich bei dem langsamen Spieltempo echt noch so viel Reiz an dem Spiel gefunden habe. Bin sehr, sehr überzeugt.
Philippe, du hast das jetzt, also in Vorbereitung das erste Mal gespielt oder auch damals schon mal?
Nee, jetzt gerade erst. Ach so, was ich vergessen habe, ist auch, dass man immer wieder Bonuscharaktere miterlebt, die man irgendwo am Ende eines Levels trifft.
Stimmt.
Die einem helfen müssen und sowas. Also Abwechslung ist zusätzlich zu dieser Spieltiefe auch noch mit drin. Es passiert ordentlich was in dem Spiel dafür, dass es einfach so ein altes Gameboy-Spiel ist. Oder was sagst du dazu, Tobi?
Ja, wir sprechen hier tatsächlich von einem meiner Lieblingsspiele auf dem Gameboy. Ich habe das sehr geliebt und sehr viel gespielt und mag das auch immer noch. Ich habe es auch jetzt in der Vorbereitung mal wieder gespielt und ich gebe euch natürlich recht, dass sich das sehr behäbig spielt und ein bisschen lahm ist, was mir aber ganz gut in die Karten gespielt hat. Ja. Und ich finde, das Spiel ist erstmal ein sehr hübsches. Also es gilt auch als eines der hübschesten Module für den Gameboy. Und wenn man sich so alte Testberichte anschaut, da wird das tatsächlich so als Mario-Konkurrent gehandelt. Also das ist wirklich sehr, sehr gut bewertet worden. Ja, ihr habt die meisten Sachen jetzt schon erwähnt. Also ich mochte, das habe ich gerade gesagt, dieses Hin- und Herwechseln der Charaktere. Das hat ordentlich Abwechslung reingebracht. Das fand ich nett, auch wenn sich die nicht so groß unterschieden haben. Aber allein schon, dass man das konnte und mal was anderes gesehen hat, das fand ich schon immer ziemlich cool. Und diese Helfer-Charaktere, die du gerade erwähnt hast, Philippe, da hast du ja den tasmanischen Teufel, der dir dann in so einer Höhle begegnet und der für dich den Weg freiräumt, indem er da so einen Tunnel in die Erde gräbt. Das fand ich auch cool.
Dizzy heißt der übrigens.
Genau, ja.
Wo man auch Easter Eggs vergraben hat, in Anführungszeichen. Also während er sich da unter einer Wand durchgräbt, sieht man im Boden wieder irgendwelche, keine Ahnung, was das genau war,
also
Fossilien oder so im Boden versteckt waren. Das fand ich ganz witzig, dass man sich die Mühe auch noch gegeben hat, auf dem Gameboy-Cartridge irgendwelche Grafiken zu verstecken.
Ich glaube, Maulwürfe waren das.
Oder Maulwürfe, ja.
Also das hat mir gut gefallen und ich mochte auch so das Gesamtpaket. Es gibt ja auch so eine kleine Story, die handelt so ein bisschen in Hollywood. Also Babs möchte ja Schauspielerin werden und kriegt da einen Job angeboten von diesem Montana, wie heißt der, Monty Montana, also der Schurke hier im Spiel, der Endgegner am Ende auch. Auf jeden Fall verschwindet sie und das ist ja dann auch die Quest sozusagen, also sie wiederzufinden. Und das Ganze, ich habe es jetzt nicht zu Ende gespielt, zuletzt, aber das Ganze spielt so in diesem Hollywood-Film-Umfeld. Also es gibt Studios und Regiestühle, also ganz nach Warner-Manier so ein bisschen. Und das fand ich immer ganz cool. Also ich fand so das Gesamtpaket, die Präsentation und das Erlebnis, so das Setting immer angenehm. Das hat mich durchaus abgeholt. Also schönes Spiel, finde ich.
Dann wäre die Frage, wo wir das einsortieren in unserem Top-Stapel hier. Also ich würde es generell definitiv über Empire Strikes Back und unter Brutalo Fighter packen.
Also auf meinem Stapel liegt es ganz oben.
Geht mir auch so. Also Burai Fighter war schon angenehm im Spiel, aber es hat mich nicht so sehr gelockt wie Tiny Toon Adventures.
Ist vielleicht auch so ein bisschen das Franchise. Das ist einfach so, es ist niedlich, man kennt das, es ist so warm und bunt und knuffig und irgendwie, ach, man muss es mögen.
Das Franchise ist super, da kannst du gar nichts gegen sagen. Wie gesagt, ich habe das ja eben gerade schon gesagt, wie unglaublich gerne ich Tiny Toons damals geguckt habe, wie unglaublich geil der Titeltrack der Serie damals auch war.
Ja.
Also richtig, richtig cool. Vielleicht, naja gut, ihr lobt das jetzt gerade so in den Himmel, vielleicht muss ich ihm doch nochmal eine Chance geben.
Okay, und es klebt auch der grüne Punkt auf der Verpackung übrigens.
Gott sei Dank.
Ja, das Spiel öffnet einfach sein Spielprinzip so gleich so herzlich, so hallo, hier, ja, tob dich aus, mach dies, mach das, mach jenes, das ist sehr,
es
sehr
ist so ein Wohlfühlspiel, ne? Also wie das auch anfängt das Intro, ich weiß nicht, ob ihr es euch ganz angeguckt habt. Das ist einfach, sieht schön aus, es ist wirklich hübsch gepixelt und fröhlich und die Musik, so, das ist so ein schönes Gesamtpaket, finde ich.
Das war auch das erste von allen, die ich mir überhaupt angeguckt habe. Das hat mich am meisten interessiert.
Naja.
Vielleicht war ich deswegen auch am ehesten davon ein bisschen enttäuscht. Und ich kenne ja das Tiny Toons Spiel auf dem Mega Drive oder Super Nintendo. Es gab auf beiden eins. Ich weiß nicht, welches davon ich mehr gespielt habe oder ob das die gleichen waren und einfach nur Umsetzungen, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber das wirkt halt viel mehr wie ein normales Jump'n'Run, also normal, was die Geschwindigkeit anbelangt. Mhm. Vielleicht kam es auch daher. Aber wie gesagt, ihr habt das jetzt so in den Himmel gelobt. Vielleicht muss ich ihm doch nochmal eine Chance geben.
Dann schauen wir mal, welchem Spiel ich noch eine Chance gebe. Wir haben noch so ein paar einzelne Module rumliegen und zwei im Karton. Das hier lasse ich für Philippe liegen und ich nehme, ja, sagen wir den großen Banger gleich direkt.
Why not?
Ja, komm, dann haben wir das auch durch. Ich nehme Dr. Mario.
Ah.
Ja, Dr. Mario. Ich habe es gerade auch schon zu Markus einmal gesagt in der Vorbereitung. Wenn Tetris nicht Tetris wäre, würde ich fast sagen, dass Dr. Mario das vielleicht nicht bessere, aber das geilere Spiel ist. Also in jedem Fall ist es ein tolles Spiel. Es ist ja Tetris nicht unähnlich und schlägt so in die Kerbe wie auch Columns auf dem Sega Master System.
Mega Drive auch.
Gab's auch auf dem Mega Drive. Okay, du als Sega-Kind weißt das natürlich. Mhm. Ja, ist halt so ein Geschicklichkeits-Puzzler irgendwie, aber im Mario-Gewand.
Ich möchte noch Puyo Puyo einwerfen.
Candy Crush.
Ja.
Ja, genau. Schlägt genau in diese Kerbe, nur im Nintendo-Gewand hier mit Dr. Mario als namensgebendem Charakter und das Ganze sieht so aus, man hat ein Pillenglas und in diesem Glas sind Viren. Am Anfang nur wenige, ein oder zwei in bestimmten Farben. Die sind schwarz oder weiß oder grau und Mario schmeißt Pillen in dieses Glas und diese Pillen bestehen aus zwei Segmenten, die sind manchmal gleichfarbig, also schwarz und schwarz, weiß und weiß. Manchmal sind die aber auch schwarz und weiß oder grau und schwarz. Und ich muss es jetzt schaffen, diese Viren zu erledigen. Und das gelingt mir, indem ich vier Elemente der gleichen Farbe übereinander oder nebeneinander stapel. Dann verschwinden diese vier und dann auch somit das Virus, was sich im besten Fall darin befindet. Und das Ganze wird mit der Zeit schneller und ich muss schnell reagieren und diese Pillen, wenn ich nicht schnell genug bin oder keine passenden Kombinationen finde, dann stapeln sich die ähnlich wie bei Tetris und wenn sie oben am Bildschirmrand angelangt sind, dann habe ich verloren.
Und mit der Zeit werden das mehr Viren und es geht immer schneller und ja, es wird komplizierter und hektisch und stressig, aber das macht schon Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe heute, bevor wir hier in unser Studio gefahren sind, habe ich noch eine halbe Stunde Zeit gehabt und dachte dann, ach komm, guckst du dir noch mal 2, 3 weitere der Spiele an, damit ich noch zu mehr was sagen kann. Das erste, für das ich mich entschieden habe, war Dr. Mario. Und es ist dann auch das einzige geblieben.
Das macht süchtig, ne?
Das ist wirklich ein richtig gutes Spiel. Und Tobi, ich habe unabhängig von dir, auf dem Weg hierher habe ich zu dir gesagt, ach, ich glaube, ich wollte es auch nicht aussprechen. Irgendwie finde ich es fast besser als Tetris. Und dann hast du mir das auch gesagt. Und diese ganzen Spiele, du hast Columns erwähnt, ich habe Puyo Puyo erwähnt, hier kam Candy Crush und was es da nicht alles gibt. Also Puyo Puyo könnte man in Europa oder in der westlichen Welt auf den Sega-Konsolen als Dr. Robotniks Mean Bean Machine noch kennen. Das sind auch zwei Farben, die man zusammenbringen muss, die dann aber nicht mit Viren, also dass du da ein Virus irgendwie entfernen musst. Also ich würde aber sagen, dass Puyo Puyo schon die größte Inspiration ist. Aber Dr. Mario gibt da nochmal einen ganz anderen Twist. Und das ist auch eines der Spiele, das ich von damals kenne. Die Werbung. Mhm. Da ist man nicht vorbeigekommen damals. Nintendo hat ja wirklich viel Werbung gemacht. Und Dr. Mario, was ich aus heutiger Sicht ein bisschen ungewöhnlich finde, dass sie so einen Puzzler so massiv beworben haben, als so Riesenspiel herausgestellt haben. Also das wurde ja so beworben wie, keine Ahnung, ein Zelda oder ein neues Super Mario.
Komm, wir spielen den Spot mal ein. Der ist wirklich sehr hörenswert.
Ja, ja. Wow!
Mario! Wow, mit Superfehlen, die Viren killen. Allein zu zweit jederzeit. Dr. Mario für NES und für Game Boy.
Neu, das Superspiel Dr. Mario. Die Actionwelt von Nintendo.
Ja, Nintendo hat's.
Ja, Nintendo hat vor allen Dingen etwas, was wir auch haben. Ist euch da gerade was aufgefallen?
Ja, dass das Quatsch ist, dass da Viren gekillt werden. Man kann Viren gar nicht killen. Da gibt's nur Virostatika. Man kann vielleicht Bakterien töten mit Antibiotika. Aber ich glaube, das meintest du gar nicht so, wie du gerade guckst.
Ich glaube auch.
Philippe muss hier wieder echt einen auf Mega
Man.
Man machen. Nein. Ist euch nichts aufgefallen?
Nee, was denn?
Möchtest du noch weiter betonen, dass du etwas
ja, möchte
gesehen
ich.
Hast, was wir nicht gesehen
nicht
haben?
Nicht gesehen, gehört. Der Sprecher in dem Spot,
ja?
Das ist unser Sprecher. Das ist
der Hans-Georg
gewesen.
Oh, stimmt, jetzt wo du es sagst, ja.
Ja, noch stark. Etwas jünger, etwas euphorischer.
Ja. Mit Superpillen, die Viren killen.
Wir haben den gleichen Sprecher, wie Nintendo damals hatte. Entschuldigung, Hans-Georg, Grüße gehen raus an dich. Vielen, vielen Dank für das tolle Intro nochmal an dieser Stelle. Und vielen, vielen Dank, dass du diese Werbung veredelt hast.
Ja, du hast recht. Also mir kam die Stimme auch bekannt vor, aber ich habe die Connection gerade nicht hinbekommen. Ja, super.
Ach so, für alle, die nicht wissen, wer Hans-Georg ist, für alle, die nicht wissen, wer unser Introsprecher ist, denen der vielleicht nur stimmlich bekannt vorkommt, das ist natürlich der Synchronsprecher von Luke Skywalker, von Smithers von den Simpsons und von Quagmire von Family Guy.
Oder H.M. Murdock aus dem A-Team.
Oder H.M. Murdock, eine der beiden Stimmen von H.M. Murdock.
Hans-Georg Panchak, ja, vielen Richtig. Dank dafür. Sehr schön. Und auch ein sehr schöner Spot. Da hat's ja Nintendo auch mal wieder hinbekommen, so auf eine gängige Spieleformel irgendwie einfach so eine Handlung in Anführungszeichen drüber zu stülpen und da so ein Doktorspiel draus zu machen, ähnlich wie bei Alleyway auch schon mit dem Raumschiff.
Ja, Doktorspiel, aha, interessant.
Das haben sie ja ganz gern mal gemacht. Also
Doktorspiele?
Ja.
Also Nintendo ist das Familienunternehmen, die haben bestimmt keine dann lassen wir das.
Stundenhotels.
Auch wieder wahr.
Philippe, wie hast du denn Dr. Mario so wahrgenommen?
Ich hab's sowas von bewusst mein ganzes Leben lang umkurvt. Ich war nie der reine Puzzler. Also wenn es jetzt sowas ist wie, keine Ahnung, Lost Vikings oder Lemmings oder sei es jetzt hier sowas wie Bugs Bunny, wo man noch so ein bisschen unterwegs ist und steuert und keine Ahnung was, dann spricht es mich mehr an, aber wenn es reine geometrische Figuren und Farben und sowas sind, dann reizt mich das gar nicht und mir reichte auch Tetris, was ich dann so wie Trockenbrot und Wasser auf dem Gameboy in meiner Anfangszeit zu mir nehmen musste und so habe ich mich dem Ganzen verweigert und dachte, das sind ja sogar noch einfachere Pillen, die aus 2 Segmenten bestehen und nicht wie diese Tetrominos aus 4 Segmenten. Ich habe mich aktiv dagegen geweigert und tatsächlich ist es auch jetzt in der Vorbereitung so gewesen, dass es das einzige Spiel von der kompletten Liste gewesen ist, das ich nicht angespielt habe.
Okay, dann bleib dir da treu.
Oder guck's dir mal an. Es ist wirklich ein gutes Spiel und für mich auch das Spiel, wo ich mein Pocket definitiv wieder anschmeißen werde und weiterspielen werde. Also das ist wirklich gut.
Ich würde es auf unserem Stapel jetzt noch ganz oben packen.
Ja, ich auch.
Noch auf Tiny Toons, wobei es ein bisschen gemein ist, die zu vergleichen. Äpfel und Birnen und so, aber es ist schon das bessere Spiel.
Ist es? Na gut. Ich musste mich auch euch beiden geschlagen geben. Jetzt musst du dich uns beiden geschlagen geben.
Nicht unbedingt. Ich könnte auch sagen, ach bitte. Also mit dem zweiten Platz kann ich mich extrem gut anfreunden. Beim ersten hätte ich meine Zweifel.
Okay.
Aber ist alles gut. Lassen wir so stehen.
Dann ist Philippe wieder.
Ja.
Na dann los.
Dann schauen wir mal, was dieser Laden hierher gibt. Wollen wir ein bisschen ranten oder wollen wir ein bisschen schwärmen?
Oh, wir haben gerade so viel geschwärmt, ranten wir doch ein bisschen, oder?
Ranten wir doch mal ein bisschen. Eine der beiden Boxen, auf der seltsam verblasste Menschen drauf sind, was teilweise schwierig ist, weil der Einzige, der weiß oder in Anführungszeichen kaukasisch gelesen wird, Larry Bird ist.
Mhm.
Und so Leute wie Charles Barkley sehen trotzdem sehr, sehr blassrötlich aus, so als hätte die Packung zu lange in der Sonne gelegen. Aber alle anderen Farben sind sehr knallig. Das heißt, die Grafiker von NBA All-Star Challenge haben da irgendwie stilistisch eine interessante Entscheidung getroffen.
Mhm.
NBA All-Star Challenge, auch ein bisschen eine Mogelpackung, bei der man
leider
ein Basketballspiel erwartet und dann ist es aber eher so eine Hinterhofsimulation, wo zufällig ein Korb hängt und zwei Pixelansammlungen an Sprites sich um so eine Rundung herumtummeln.
Ja.
Und dann versucht man mit sehr, sehr reduzierter Steuerung, aber gut, was willst du auf dem Gameboy mit A und B großartig machen? Nichtsdestotrotz gibt's andere Spiele, die es geschafft haben. In NBA All-Star Challenge bleibt die Steuerung aber sehr, sehr rudimentär und ich kam nicht so richtig rein. Es wollte nicht so recht Spaß machen. Da gibt's andere simple Sportspiele, vielleicht kommen wir später noch auf eins, die wesentlich knackiger sind und mehr Spaß machen und aus den wenigen Tasten des Gameboys mehr rausholen durch ja Timing oder Stellung auf dem Spielfeld oder so. Und das gibt's alles bei All-Star Challenge nicht.
Ja. Da gebe ich dir recht. Das lebt natürlich von seinem Franchise, von dem NBA-Logo und von den Charakteren darauf, also von den Spielern. Und das ist im Spiel auch ähnlich. Also ich habe das bekommen damals in den frühen 90ern zum ganz großen Basketball-Hype hier bei uns in Deutschland, wo ich auch sehr Basketball begeistert war. Habe mir das aus dem Grunde auch gewünscht und war erstmal happy damit, dass es eine relativ breite Auswahl an Spielern gibt, also an realistisch existierenden Spielern aus der NBA damals. Also es gab Michael Jordan, Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Bird und so weiter und so fort. Das war schon mal cool und die konnte man auswählen nach ihren Stats so ein bisschen, nach Größe und Sprungkraft und was es da nicht noch alles gab. Die sahen auch cool aus. Die waren ja so ein bisschen fotorealistisch gepixelt in ihren Auswahlscreens. Das hat mir schon mal gefallen. Das Spiel selber, gebe ich dir recht, war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir was anderes vorgestellt als so eine One-on-One-Simulation. Mhm. Da haben sie versucht, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Man konnte also so einen Practice-Mode machen. Man konnte ein Turnier spielen, glaube ich. Und es gab so eine Spielvariation, die hieß Horse. Da ging es darum, dass die Buchstaben des Wortes Horse zusammenzukriegen, beziehungsweise, ich weiß gar nicht mehr, ob man verloren hatte, wenn man sie voll hatte oder wenn man sie als letztes voll hatte. Also es ging darum, die Würfe des jeweils anderen nachzumachen. Mhm. Wenn man das geschafft oder nicht geschafft hat, das weiß ich nicht mehr genau, hat man diesen entsprechenden Buchstaben bekommen und wenn das Wort voll war, hatte man wahrscheinlich verloren, nehme ich an. Das war ja ein bisschen Abwechslung, aber ja, längst nicht genug. Man konnte danken, das fand ich irgendwie ganz nett, wenigstens das. Aber,
wem?
Dem lieben Gott.
Ah, okay.
Aber mehr war es eigentlich auch nicht. Ich habe es mir ein bisschen schön geredet damals, glaube ich. Ja. Markus.
Du so als Amerika-Sportfan.
Ja, von allen Sportarten ist Basketball die, die ich am wenigsten mag. Ich habe das auch nicht gespielt in der Vorbereitung. Ich kann aber ein bisschen was zur Verpackung sagen.
Mhm. Gerne.
Also zum einen fällt mir das auf, was Philippe gerade schon gesagt hat, mit der merkwürdigen Farbauswahl. Ich finde es nicht ganz so krass, aber wenn man sich das Handbuch oder das Handheft dagegen anguckt, da sind die alle schon sehr viel dunkler. Was ich total krass finde, das ist eine Zeit, in der ein Jordan nicht auf dem Cover ist. Das finde ich krass.
Vielleicht gab es da auch lizenzrechtliche Probleme.
Kann natürlich sein, aber wenn Jordan, du hast ja gesagt, er ist in dem Spiel drin.
Ja.
Warum ist er dann nicht auf dem Cover?
Jetzt für digitalen Gebrauch, aber vielleicht nicht für den Druck oder so.
Da apropos digital, die Auflösung dieser Spieler oder wie die ausgestellt wurden, also sieht super pixelig aus.
Das ist, darf ich mal?
Richtig krass.
Ganz verschwommen.
Also man sieht an dem einen Arm sogar einen Treppchen-Effekt, dass das wirklich Pixel sind, wie bei so einer heutigen Grafik und besonders schön. Also ich habe mir die Modi angeguckt, Spieler gegen Spieler, Freiwurfwettbewerb, Horse, was immer das sein soll. Wenn du dir das als Jugendlicher damals angeguckt hättest, was soll denn Horse sein?
Vielleicht ist das aber auch ein gängiger Begriff bei Basketballfans.
Ist es tatsächlich, also es gibt Horse nicht nur beim Basketball, sondern, sondern auch beim Skaten.
Genau, da kenne ich es auch tatsächlich, aber nicht mit Horse, sondern mit anderen Begriffen.
Es gibt auch den All-Star-Wettbewerb, aber schön finde ich die Präzisionsschießentscheidung. Was soll denn die Präzisionsschießentscheidung sein? Und das SZ scheint in dem Font, was für die Rückseite benutzt wurde, eigentlich nicht enthalten gewesen sein, denn das ist der einzige Buchstabe, der schräggestellt ist. Mhm. Auch im restlichen Text ist das SZ, das kommt öfter mal vor, schräggestellt. So, das sind meine Two Cents. Aber nein, noch eine Sache. Das Spiel ist von LGN. Das sind die mit diesem Regenbogen-Logo. Mhm. Und was ich so in den letzten Jahren bei meinen diversen YouTubern, meinen diversen amerikanischen Retro-YouTubern gesehen habe, gilt diese Firma eher als Anti-Capcom oder Anti-Konami, wenn du Konami aus der damaligen Zeit, kauft die Sachen von denen nicht. Keine Firma, die für gute Spiele bekannt ist. Jetzt habe ich gerade mal den Sebo gemacht. Ich kann eigentlich nichts zu diesem Spiel sagen und habe trotzdem minutenlang darüber geredet. So, bitte, nächster. Für mich kann das, also so wie es ihr gesagt habt, könnte das ja sogar noch unter Empire Strikes Back, oder?
Geht mir auch so.
Ja, nimmt sich nicht so viel. Also Vergleichbarkeit gibt's nicht so richtig.
Also ich bin da raus, jetzt müsst ihr entscheiden.
Ich würde es noch über Empire Strikes Back legen, weil man irgendwie ein bisschen mehr Abwechslung hat.
Ja, also man kommt da vielleicht spielerisch schneller rein in NBA All-Star Challenge. Ich hätte Star Wars jetzt die Grafik zu gut gehalten, aber ich glaube, ein Gameboy-Spiel spielt man nicht wegen der Grafik. Also ist okay. Vorletztes ist in Ordnung.
Okay, legen wir es hier hin. Und dann ist der nächste an der Reihe. Ja.
Das bin dann wieder ich.
Mhm.
Nach dem Rant-Intermezzo von mir, was pickt denn Markus raus?
So, dann gucken wir mal. Ich kenne ja nicht mehr so viel davon. Na, das lassen wir Philippe, ne?
Ja, ja.
So, dann nehmen wir ein Spiel, das Tobi sehr am Herzen liegt.
Mhm.
Das weiß ich, ähnlich wie Golf.
Ja.
Ist auch Tennis eines der ganz wichtigen Spiele für Tobi für den Gameboy.
Ja, und auch eines der sehr, sehr frühen.
Ich habe es dir quasi weggenommen. Ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Das war auch allererste Rutsche, glaube ich, ne? Zusammen mit Golf und Alleyway.
Genau.
Das habe ich mir im Vorfeld auch angeguckt. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das mal vielleicht auch damals an einem Gameboy gespielt habe. Das könnte durchaus sein.
Das war recht verbreitet, ja.
Genau. Und ja, das ist ja eines der ganz frühen Spiele. Mario ist der Schiedsrichter. Es ist ein Tennisspiel, also viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist ein sehr simples Tennisspiel, was aber so der kurze Eindruck, den ich davon bekommen habe, okay ist. Und ja, würde ich mir wieder angucken, also würde ich wieder spielen.
Ja.
Wenn ich Bock auf ein Tennisspiel habe, dann kann man das machen.
Auf jeden Fall, ja.
Also nicht, dass ich Bock auf ein Tennisspiel habe, aber wenn ich mal Bock auf ein Tennisspiel habe, kann man das machen, ja. Tobi, das ist ja eins deiner Leib- und Magenspiele. Lass uns erstmal kurz Philippe zu Wort kommen lassen.
Also ich kenne das Spiel tatsächlich noch von damals. Eins der wenigen Spiele auf diesem Stapel, die ich damals schon gespielt habe. Und auch damals war ich schon direkt überzeugt. Und so bleibt es auch heute, dieser Eindruck. Sehr reduziert, also das, was ich schon angeteasert habe bei NBA All-Star Challenge. dass man mit sehr wenigen Elementen, also einem sehr simplen Feld und einem Netz, was beim Tennis nicht anders machbar ist, aber auch bei diesen Figuren mit den sehr wenigen Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten, dass man da noch so eine schlüssige, griffige, intuitive Spieltiefe, so eine Mechanik einbauen kann, die das Ganze abwechslungsreich gestaltet, weil man eben Stellung des Spielers zum Ball und Timing mit einem, also mitbedacht hat bei der Steuerung. Das ergibt so viele Möglichkeiten und dann gibt's noch so diese kleinen Überraschungsmomente, bei denen man sich denkt, oh, der Ball kann ja wirklich gegen das Netz springen und dann drüber hinweg. Das erwartet man ja erstmal nicht. Also da hätte man was viel Digitaleres beim Game Boy erwartet. Entweder Netz oder drüber, aber nicht diese Netzroller. Das ist ja viel zu außergewöhnlich. Das hat das Spiel wirklich sehr reich im Erlebnis gemacht. Und in dem Schwierigkeitsgrad gibt es einfach 4 Abstufungen, die von üb erstmal noch ein paar Tage oder eine Woche bis hin zu vergiss es. Gib deinen Job auf, üb 20 Jahre und dann kannst du es vielleicht schaffen. Bietet's alles Mögliche an. Ich war einfach direkt davon überzeugt. Macht Spaß. Tobi, kannst du das bestätigen?
Ja, du hast eigentlich im Prinzip alles schon gesagt, was ich so auch gesagt hätte. Also ich hab's jetzt vor kurzem mal wieder gespielt und war überrascht, wie schlecht ich bin. Also viel schlechter als erwartet.
Ich war auch miserabel.
Aber was du gesagt hast, ne, das Reduzierte, das macht es irgendwie aus. Und ich meine, ich habe das damals besser hinbekommen. Also auch die Spielmechanik scheint irgendwie recht schlüssig und zugänglich gewesen zu sein. Am Ende ist es, wie du gesagt hast, Markus, ein Tennisspiel. Und wenn man Bock auf Tennis hat, dann kann man das auf jeden Fall machen.
Ja, total. Und ich finde den Titel irgendwie, also eigentlich ist der Titel total doof, aber irgendwie finde ich es auch geil. Das heißt einfach nur Tennis.
Es ist so reduziert, wie das Spiel aussieht, ne?
Es heißt nicht mal, keine Ahnung, Marios Tennis oder Nintendos Tennis oder Gameboy Tennis. Es heißt nur Tennis.
So wie Golf.
So wie Golf.
Einfach nur Golf.
Ja. Es hat einen hohen Verteidigungsschlag und einen strafferen Angriffsschlag. Und es gibt noch nicht mal sowas wie Topspin oder Backspin oder irgendwie sowas. Oder so einen gezielten Lob. Oder irgendwas in der Art gibt's nicht. Also bei moderneren Spielen oder bei 16-Bit-Tennisspielen könnte man sich alles das noch vorstellen. Nö, beim Gameboy reicht es, seinen Spieler zum Ball näher dran oder weiter weg zu positionieren, um so ein bisschen den Winkel, den Abprallwinkel des Balls zu steuern, Timing. Und das war's.
Ja, war übrigens eines der Spiele, die man auch zu zweit mit dem Dialogkabel spielen konnte.
Oh, das können wir übrigens ausprobieren, weil der Pocket, der hat die Möglichkeit, mit Dialogkabel zu spielen, mit einem echten Gameboy. Das könnten wir tatsächlich tun.
Mit Cartridge und ROM geht das wohl, ja, ne?
Müsste man ausprobieren, aber ja, können wir bei Gelegenheit mal machen. Also
ich habe leider mein Dialogkabel nicht dabei.
Ich habe meins auch nicht dabei, ich habe mir extra eins dazu gekauft.
Wo lege ich es hin, auf unserem Stapel?
Also ich würde es ja wahrscheinlich, zumindest so ist mein momentanes Gefühl noch, auch wenn eure Lobhudeleien an Tiny Toon nicht spurlos an mir vorbeigegangen sind, würde ich es trotzdem noch über Tiny Toon, aber unter Burai Fighter packen.
Unter Burai Fighter kann ich gut mitleben, Philippe.
Unter Burai Fighter? Ich hätte über Burai Fighter gesagt.
Kann ich auch mitleben.
Ja, das ist okay. Ja, okay. Ja.
Ist immer ein bisschen gemein, das zu vergleichen.
Ja.
Aber es ist schon eines der, vor allem für das Alter, besseren Spiele.
Und es ist auch alles sehr Geschmackssache. Also so sehr wie der eine Puzzler ist, ist der andere Sportspieler, der nächste ist dann wieder Rennspieler und der nächste ist dann wieder Adventure-Spieler.
Genau. Die Äpfel und die Birnen.
Die Äpfel und die Birnen.
Am Ende zählt es, also gerade für mich, der ich ja diese ganzen Spiele, also die meisten davon, das erste Mal dieser Tage gespielt habe, mit welchem hatte ich am meisten Spaß? Und das kommt bei mir ganz nach oben. Also da vergleiche ich nicht irgendwie die Grafik von Dr. Mario mit der Grafik von Tiny Toon. So würde ich nicht vergleichen. Bei mir geht's bei dem Stapel rein um Spielspaß.
Ja, das ist ein ganz gutes Kriterium, glaube ich. Dann greife ich mal wieder in den Stapel, gucken, was hier noch so ist. Und zwar packe ich hier Tom und Jerry. Tom und Jerry ist ein Spiel, das habe ich vor gar nicht so langer Zeit einfach mal geschenkt gekriegt. Da hat eine Freundin noch so ein paar Module rumliegen gehabt. Ich habe das also ehrlicherweise nur in der Vorbereitung mir einmal angeguckt. Damals überhaupt nicht wahrgenommen, dass es das überhaupt gab. Man steuert hier den Jerry durch irgendwelche ich glaube im ersten Level war es ein Park oder sowas, Parkbänke, Bäume, irgendwie sowas. Also ein ganz klassisches Jump'n'Run. Ich glaube, man musste Käse einsammeln. Wer hätte das gedacht? Hab das aber auch wirklich nur wenige Minuten mal mir angeguckt, weil ich dann, ja, keinen Bock mehr hatte irgendwie. Es hat mich scheinbar auch nicht so gecatcht, dass ich das dringend nochmal spielen müsste. Philippe, kennst du Tom und Jerry?
Hab's angespielt und anders als Tiny Toons hat's mich nicht so gecatcht. Es fühlte sich direkt wesentlich generischer an, mit viel weniger Tiefe. Ebenso dieses, ach guck mal da ein Hindernis, ach guck mal da Gegner, ah, sammel mal ein bisschen was ein. Und dann fühlte ich die Variation einfach nicht. Zwischendurch gibt's ein paar Fahrzeuge, mit denen man über Stacheln fahren kann.
Ach stimmt, so ein Auto, ja.
Der einem sonst geschadet hätte, wie man es von Stacheln aus Jump'n'Runs kennt. Und ich fand Jerrys Steuerung irgendwie besonders schwammig, besonders rutschig. Das hat dann auch nicht so viel Spaß gemacht, zu versuchen, Schwung aufzunehmen, um auf höhere Plattformen zu kommen oder um weiter springen zu können, um dann hinterher doch von der nächsten Plattform runterzurutschen. Habe ich ganz schnell beiseite gelegt, obwohl es grafisch eigentlich ganz nett gestaltet ist, aber brauchte ich dann einfach nicht.
Ja, du hast gerade ganz richtig generisch gesagt. Also es fehlt da so ein bisschen an Innovation, was ein bisschen schade ist, weil Tom und Jerry eigentlich ein cooles Franchise ist. Und ich weiß, dass Markus Tom und Jerry auch ganz gut findet, oder?
Ich liebe Tom und Jerry. Ne? Ich habe das als Kind schon geliebt. Das war so immer mein absoluter Favorite an Zeichentrick als Kind. Und ich, wie gesagt, liebe das bis heute. Ich habe dieses Spiel in der Vorbereitung nicht gespielt. Du hast das aufgelistet, das weiß ich, und ich habe es mir irgendwie auch bewusst nicht runtergeladen, weil ich in der ganzen Zeit, seitdem ich Videospiele spiele, ich weiß nicht, wie viel Tom und Jerry Spiele ich in meinem Leben gespielt habe. Ein paar, eine Handvoll, nicht super viele, aber keins davon war gut. Ich habe noch nie ein gutes Tom und Jerry Spiel gespielt, also wirklich gut, dass ich denke, boah, das ist geil, was mal besser ist als generisch. Und ich finde, das haben die beiden nicht verdient. Die funktionieren eigentlich ausschließlich in ihren Kurzfilmen, auch die Spielfilme von denen, wo sie sprechen können. Ich hatte mal eine Hörspielkassette von den beiden. Das funktioniert nicht. Ich weiß, es gab ja vor kurzem so ein Mischmasch aus Real- und Animationsfilm mit Chloe Grace Moretz. Den habe ich nicht gesehen, aus genannten Gründen, weil für mich funktionieren die beiden in ihren Kurzfilmen. Anders will ich die, ehrlich gesagt, nicht konsumieren. Irgendwie. Die sollen sich gegenseitig auf eine Map hauen und das war's. Braucht da kein Spiel von.
Ja, das hätte man ja auch zumindest hier mal versuchen können. Also dieses Austricksen und Streiche spielen, Fallen stellen, irgendwie sowas.
Mach ein Fighting-Game aus den beiden.
Ja, von mir aus auch das. Aber so ein
sowas wie Power Stone, so, wo du dich haust.
Ja. Stimmt.
Also ein generisches Jump'n'Run, das fühlt sich so uninspiriert an. So, ja, irgendwie, wir haben hier ein Franchise, ja, wird schon irgendwie gehen. Nee. Also da hat Tiny Toons dann doch einiges besser gemacht und auch DuckTales, ne, auch ein großes Franchise und das ist ja auch ein spezielles Spiel mit einer sehr besonderen Steuerung, sagen wir mal. Das macht schon deutlich mehr Spaß.
Der Pogo-Stick ist ganz klar besonders.
Ja.
Ungespielt kann das von mir aus ganz weit nach unten.
Okay, dann lege ich es noch unter Star Wars.
Das müsst ihr beide sagen, ihr habt es gespielt.
Ja, komm, weg damit.
Müssen wir nicht drüber diskutieren.
Okay.
Der nächste bitte.
Dann bin ich wieder dran. So, da wir Philipp das ein Spiel überlassen wollen.
Bleiben noch zwei übrig?
Bleiben noch zwei übrig und ich nehme zumindest, auch wenn ich es nicht gespielt habe, das eine Spiel, zu dem ich das Franchise kenne. Aber wer kennt dieses Franchise nicht? Es geht hier um Mega Man. Mega Man 2 auf dem Game Boy. Wie gesagt, ich habe es in der Vorbereitung nicht gespielt. Ich kenne Mega Man natürlich vom NES. Philippe, da haben wir eine schöne gemeinsame Erinnerung, wie wir in Bückeburg bei Max im Haus, sollte er das hier hören, Max, Grüße gehen raus, wie wir da den Abend gemeinsam verbracht haben im Freundeskreis und das war zu spät, um noch nach Hause zu fahren und dann haben wir da auf diesem riesigen Sofa, auf dieser riesigen Sofa-Landschaft, wo wir beide drauf gepennt haben und immer noch so viel Platz zwischen uns war, dass da noch vier Leute hätten sitzen können.
Ja. Wir haben den ganzen Nachmittag und Abend gefühlt damit zugebracht, auf unseren Hintern zu sitzen und W20 zu würfeln und uns irgendwelche Gegenden in, wie nennt sich das in bei Dungeons and Dragons?
Wir haben
nicht Aventurien, das ist.
Wir haben nicht Dungeons & Dragons gespielt, wir haben
Shadowrun?
Nein, das vergangene Shadowrun, das Fantasy Shadowrun haben wir gespielt.
Ach, Earthdawn.
Earthdawn, danke.
Ah, das haben wir gespielt?
Ja.
Ja, das haben wir gespielt. Wir haben uns vollgestopft mit Gummibärchen und Chips und einmal mit Cola durchgespült. Mhm, und weil es uns noch nicht schlecht genug davon ging, mussten wir uns die Augen noch viereckig spielen in der Nacht, ja.
Ja, ich habe nämlich mein NES Mini mitgebracht und da ist ja Mega Man 2, glaube ich, drauf. Tatsächlich auch.
Tatsächlich 2, ja.
Ne? Ich habe in der Vorbereitung gefragt, ob das eine Umsetzung von Mega Man 2 vom NES ist. Du hast es verneint.
Das ist mein ganz starkes Empfinden, ja.
Und daher kenne ich Mega Man so richtig. Da haben wir sehr lange die Nacht Mega Man gespielt. So richtig wie früher, ne? Hm. So mit, ey, ich kann gerade nicht mehr, hier mach du mal. Und jetzt lass mich noch mal. Und so. Und dann haben wir zusammen dieses Spiel gespielt. Und das war ganz toll. Das war für mich eine ganz tolle, immer noch moderne, aber trotzdem mit einem alten Spiel verbundene. Das kannst du nicht einfach so reproduzieren. Das ist halt einfach passiert.
Ja.
Das war richtig geil.
Analoges Couch-Koop.
Ja, genau. Mit Übernachten. So, so, was man heute ja nicht mehr macht. Wer schläft noch heute bei irgendwem anders? Das macht man ja im Allgemeinen kaum noch. So, und das war richtig geil. Ja, und Mega Man ist ein Mega-Franchise. Warum gehört das eigentlich nicht zu Sega? Das müsste doch eigentlich auf dem Mega Drive ganz groß gewesen sein.
Na, hieß auch Rockman eigentlich.
Ja,
und
richtig.
Keine Ahnung was, ne?
Und ich würde einfach mal behaupten, das wird auf dem Game Boy genauso gut funktionieren wie auf dem NES. Oder, Philippe? Hast du es angespielt?
Ich habe es einmal kurz angespielt und habe mich davon zerschießen lassen.
Mhm. Okay, ja, das kann ich verstehen. Mega Man ist grausam schwer.
Und ich habe das Gefühl, dass mir die NES-Teile noch mal ein bisschen mehr liegen.
Okay.
Da hat man mehr Überblick, ein kleineres Sprite, eine kleinere Figur. Man kann sich ein bisschen freier bewegen, hat mehr Ausweichmöglichkeiten gegenüber den Gegnern. Und auf den Game Boy war es einfach wahnsinnig dicht bepackt mit eben genau diesen super fiesen, unablässig auf einen zustürmenden Gegnern. Das Level von Woodman hat mich einfach mal 20 Meter weit kommen lassen und dann war vorbei, weil einfach 4 Fledermäuse und 2 Hasen haben schon gereicht, um mich komplett zu zerlegen. Die Hasen schießen mit Möhren, die Fledermäuse können sich in Kugeln verpuppen und sich wieder in die Bäume hängen und dann kommen sie alle gleichzeitig auf einen und dann kommt man aus dem Rumbritzen und Blitzen nicht mehr raus und das war's dann. Also das ist so ein richtig, richtig klassisches altes Spiel, bei dem man versucht und scheitert und versucht und scheitert und versucht und scheitert und ach Mensch, guck, jetzt habe ich es doch geschafft auf die eine Art und Weise und die muss ich mir jetzt für jeden Durchlauf merken und es jedes Mal so machen und beim nächsten Bildschirm versuche ich und scheitere und versuche ich und scheitere und irgendwann habe ich einen Tacken anders gemacht oder aus Versehen irgendwas anders gemacht und das hat geklappt und jetzt muss ich diese beiden Erkenntnisse aneinander hängen und zum dritten Bildschirm und so baut man sich das langsam auf, wie man das halt mal so mit 8, 9 Jahren gemacht hat, als man ein Cartridge hatte, Hausaufgaben fertig und noch 2 Stunden bis zum Abendessen.
Du hast erst die Hausaufgaben gemacht? Boah, bist du ein Streber.
Ich tue jetzt mal so, als hätte ich Hausaufgaben gemacht.
Ach so, ja. Na gut. Tobi, hast du Hausaufgaben gemacht oder Gameboy gespielt, zum Beispiel Mega Man 2?
Also ich habe zumindest für diese Folge, was Mega Man angeht, meine Hausaufgaben nicht gemacht, obwohl ich kurz reingespielt habe. Mega Man ist, obwohl ich Nintendo sozialisiert wurde, irgendwie an mir vorbeigezogen. Also das kannte ich natürlich aus meinen Nintendo-Magazinen und man konnte dem ja nicht aus dem Weg gehen.
Selbst als Sega-Kind war ja eine Figur bei Captain N damals. Und den Samstagvormittag hat man den natürlich komplett mitgenommen, hat man auch als Sega-Kind Captain N geguckt.
Ja, und obwohl das eigentlich auch so in mein Genre gefallen wäre, habe ich damit nie so richtig was am Hut gehabt. Also ich kann zu Mega Man eigentlich überhaupt nichts sagen. Habe mir das gestern einmal kurz angeguckt, fand es auch schwer, aber habe es längst nicht so weit geschafft. Also ich habe dann so ein paar Minuten mal reingespielt. Aber nicht mal die 20 Meter. Aber grundsätzlich, auch wenn ich mir das gerade so angucke auf dem Cover hier, ich finde diese Figur einfach cool. Also Mega Man mag ich. Und ich hätte eigentlich auch Lust, mich damit mal ein bisschen zu beschäftigen. Aber ich würde es dann, glaube ich, auch auf dem NES wagen und nicht auf dem Game Boy allein schon, weil es, wie du gesagt hast, ein bisschen mehr Platz gibt. Könnte ich mir also vorstellen, dass ich mir das nochmal anschaue. Vielleicht schauen wir es uns auch gemeinsam an.
Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee.
Das wäre doch mega.
Da wäre ich sehr, sehr gespannt, weil Tobi, du bist ja so einer, du bist ja nicht der allergrößte Fan von schweren Spielen, ne?
Nicht so richtig, nee. Ja. Also kommt drauf an. Also ich bin auf jeden Fall Plattformer und Jump'n'Run-Fan.
Ja, Mega Man, zumindest die NES-Teile sind halt schon ziemlich schwer.
Ja, aber ich würde es mir gerne mal angucken.
Naja, dann machen wir das doch vielleicht mal. Wollt ihr das, liebe Hörer? Wollt ihr, dass wir mal Mega Man uns angucken? Und welchen Teil sollte man sich da angucken? Fängt man da mit dem ersten an, die ganze Reihe, oder geht man gleich aufs Super Nintendo? Gab's ja auch Teile von. Oder guckt man sich einen der ganz neuen Teile an?
Ich glaube, der zweite ist, was ich so gehört habe, der Teil, den man spielen sollte, oder?
Teile 2 und 3 ragen ein bisschen heraus, vor allem was das Level-Design anbelangt. Was die Spielmechanik anbelangt, wird's natürlich nach hinten hin so Teil 5, Teil 6 auch nochmal spannend. Oder wenn es dann in die X- und Zero-Reihe geht, ja, aber das sind dann ja auch, also spätestens ab 16-Bit werden es ja ganz andere Spiele.
Mhm. Du hattest mal eins als Liebling dabei, oder?
Das war Teil 5, das weiß ich noch.
Ah, okay. Na gut, ich leg's erstmal auf den Stapel. An welche Stelle soll ich's packen?
Schwierig, das muss Philippe entscheiden.
Sagen wir mal, es ist nicht so zugänglich wie Burai Fighter, aber es macht wesentlich mehr Spaß als Bugs Bunny.
Also kommt es unter Burai Fighter.
Was ich mir hier für eine Mühe gebe, als wenn es irgendwie wichtig wäre. Ist so ein bisschen Jenga-mäßig, ne? Ich hoffe, es kippt nicht um. So, 2 Spiele verbleiben. Bin ich dran? Ich glaube, ne? Du hast Mega Man genommen.
Ich habe Mega Man genommen.
Du pickst den letzten. Ja gut, dann bleibt nur noch eins übrig. Und ich entscheide mich überraschenderweise für Kung Fu Master. Kung Fu Master ist auch so ein Spiel, das habe ich noch nicht allzu lange in meinem Besitz. Also habe es damals nicht wirklich viel gespielt. Ich weiß, das hatte ein Kumpel und da habe ich es mir auch mal ausgeliehen. Aber habe zu diesem Spiel nicht so eine wahnsinnige Verbindung. Das gab es mal irgendwo günstig auf dem Flohmarkt oder so. Und Kung Fu Master ist ein Spiel, das gab es nicht nur auf dem Game Boy, sondern auch auf dem NES. Das war ja ziemlich ähnlich, wenn nicht sogar identisch. Ich hatte, meine ich, auch auf dem C64 einen Kung Fu Master, was mit der gleichen Formel funktioniert hat. Ist auch ein Klassiker irgendwie. Das Spielprinzip ist relativ einfach. Du bist ein Kung Fu Kämpfer und bewegst dich.
Vielleicht sogar ein Kung Fu Master?
Möglicherweise, oder vielleicht wirst du erst zum Master. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall ackerst du dich da kämpfenderweise durch so Pagoden hindurch. Also du startest unten, also diese chinesischen Häuser, die heißen noch Pagoden, glaube ich, ne?
Kennst du vielleicht eher japanisch?
Nee.
Wollte ich gerade auch sagen, dass ich das eher aus Japan, aber obwohl, nee.
Nee, chinesisch, Kung Fu ist ja chinesisch.
Ja, genau. Nur, also, dass ich Pagoden eher mit Japan verbunden hätte, nee, aber ich glaube, in China heißen die auch ja.
Eher unsicher, ob eine Etage eine Pagode ist oder ob das ganze Haus Pagode heißt.
Das ganze Haus, glaube ich.
Okay, aber die sind ja sehr hoch und sehr etagenartig aufgebaut. Und da bewegt man sich ja auch als Spieler entlang. Also ich glaube, pro Level eine Etage. Und man hat eigentlich nicht viel mehr zu tun als Horden von Gegnern, die einem hier entgegenkommen, mit einem Kick oder einem Schlag aus dem Weg zu räumen. Da gibt's dann unterschiedliche Gattungen, also die ganz normalen Standardgegner. Dann gibt's welche, die haben Schilder und Schwert, glaube ich. Die sind dann ein bisschen komplizierter. Die muss man dann mit einem geduckten Tritt, glaube ich, erwischen oder mit einem gesprungenen, weiß nicht mehr so genau. Ja, es ist relativ repetitiv und auch nicht besonders hübsch, aber ja, kann man schon machen. Also die Version auf dem NES, die habe ich bei meinem Kumpel Tanner früher hin und wieder gespielt. Das fand ich irgendwie ganz cool. Auf dem Gameboy funktioniert es genauso, aber ist halt ja deutlich weniger hübsch und nichts Besonderes in dem Sinne. Ich will nicht sagen komplett generisch, aber irgendwie schon.
Ich will nicht sagen komplett generisch, aber ich sag's trotzdem.
Ja, und wenn man sich das Cover anguckt, verspricht es einem auch vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, das Cover sieht ganz cool aus. Allerdings wundert es mich, also der hat so die Pose und der freie Oberkörper erinnert mich halt sehr an Bruce Lee.
Ja, auf jeden Fall Bruce Lee-Vibes, ja.
Es ist aber halt ein Weißer, ne? Also ist kaukasisch, der Typ. Irgendwie, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe das nicht gespielt und es hat mich auch wenig gereizt, es zu spielen, muss ich sagen. Also Kung Fu Master klingt halt super generisch.
Ja, das stimmt. Also das kann mal so eine Runde Bock machen, aber okay, das ist nichts, was man jetzt durchspielen muss, glaube ich. Okay, Lieber. Wie sind denn deine Kung-Fu-Skills?
Everybody was Kung-Fu fighting but me.
Okay.
Als ich mir dieses ROM-Paket runtergezogen habe, dachte ich, hey, Kung-Fu Master, das ist doch so ein Oberklassiker. Mal gucken, wie es auf dem Gameboy ist. Und Gott, war das abturnend. Es war gar nicht mein Fall. Und ich würde sagen, dass es sogar doppelt generisch ist. Also, wenn etwas zum Beispiel Tennis heißt, aber vom Spielprinzip einfach so einen Kniff und so ein bisschen Tiefe hat, dann ist der generische Name oder das generische Setting sehr verkraftbar. Oder wenn etwas Tom and Jerry heißt und sehr schön gestaltet ist, aber das ist ein generisches Jump'n'Run, dann hat es irgendwie auch noch so eine Daseinsberechtigung, so ein Charme oder so. Hm. Aber wenn etwas Kung-Fu-Master heißt und man geht, haut, geht, haut, geht, haut, geht, tritt, geht, tritt, geht, tritt, geht, haut, dann habe ich einfach den Reiz des Spiels nicht verstanden und es fühlte sich wie grindige Arbeit an, ohne dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ah so, ja, hier, aufgelevelt oder ich komme in einen meditativen Status oder was auch immer. Nee, einfach nein, danke.
Ja, es fühlt sich ein bisschen so an wie, ja, wir brauchen auch noch irgendwie so ein Kung-Fu-Spiel. Mach ja da mal irgendwas. Ah, es gab doch da dieses eine NES-Teil. Portiert das mal so. So in die Richtung geht das irgendwie. Aber mir fällt gerade noch ein, was die Steuerung angeht. Man begegnet da ja diesen Horden von Gegnern. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man auf die eingetreten hat, dann war es nicht egal, wie man die getroffen hat. Also die sind nicht sofort bei der ersten Berührung irgendwie umgekippt, sondern es gab so einen ganz kleinen Sweet Spot, an den man die treffen musste. Also das hatte schon so ein bisschen so eine Timing-Komponente. Also weil sonst sind die weiter auf einen zugelaufen, wenn man diesen Punkt nicht erwischt hat und dann musste man die erstmal wieder loswerden oder einen Schritt zurückgehen, um dann nochmal einen neuen Tritt anzusetzen. Das könnte man vielleicht noch so ein ganz, ganz kleines bisschen als positiven spielmechanischen Effekt rausstellen, aber ja, auch nur mit sehr viel gutem Willen und ein bisschen weit hergeholt.
Will ich dem gönnen, ja.
Das rettet das Spiel nicht, um es relativ weit unten in unseren Stapel einzusortieren, würde ich sagen.
Also, wenn ich jetzt nach Philippe gehe, dann würde ich es sehr weit nach unten packen. Bei Tobi würde ich es nicht ganz so weit nach unten packen.
Mir fehlt da einfach so der Irr- und Aberwitz eines Brawlers, wo irgendwelche quatschigen Ideen reinkommen und hier Power-Ups und da Waffen zum Einsammeln. Oder auf der anderen Seite fehlt mir einfach die Move-Tiefe eines Prügelspiels, bei dem man sich ein paar Kombinationen merken muss. Es vereint das Schlechte von beiden Welten.
Ja. Ja, das ist schön gesagt. Dennoch würde ich es überhalb von Tom und Jerry einsortieren.
Wo ist denn Tom und Jerry
gelandet? Ganz unten.
Echt? So weit unten? Ja. Komm. Kannst du drüber.
Sprechen wir nicht weiter drüber.
Sprechen wir nicht weiter drüber. Finde ich super.
Sprechen wir doch lieber über das letzte Spiel hier auf dem Tisch,
wow.
Philippe. Jetzt haben wir den Spannungsbogen wirklich sehr weit aufgezogen. Die Zuhörer denken sich, wow, das muss ja irgendwie so der ganz große Banger sein. Jetzt haben sie am Anfang nur so getan, als hätten sie schon über Zelda gesprochen oder sowas. Nein.
Du hast ja auch schon gesagt, Tobi, vorhin, als du Dr. Mario genommen hast, hast du ja schon gesagt, wollen wir den Banger jetzt schon machen? Kann ja jetzt nichts super Tolles mehr sein. Nee. Aber wer unseren Podcast eine Weile verfolgt, der weiß,
dass Markus ein Sega-Kind ist.
Ja, und ich Schallplatten sammle vielleicht auch noch. Und eventuell weiß er auch, dass Philippe auf Autorennspiele steht.
Ja. Gab's da was Vernünftiges auf dem Gameboy? Konnte diese alte Möhre irgendwas in der Art darstellen, verarbeiten, reproduzieren, was genießbar war als Autorennspiel? F1 Race, naja, Klassiker, aber hatte jetzt nicht so den spielerischen Reiz, außer dass man sich diese irre langen Strecken merken musste. Dann gab es vielleicht hier noch V-Rally oder was auch immer. Ist okay. Was aber noch mal ein bisschen unter den bekannteren Spielen was mitbrachte, was spielerisch Spaß gemacht hat, das war Super RC Pro-Am, fand ich. Ich hatte das selber nie. Es war so ein Tauschtitel. Ich gab F1 Race ab und bekam von einem Schulfreund Super RC Pro-Am, gehörte zu den beiden Spielen, die zu Beginn diesen Vierspieler-Adapter unterstützten. Und ich war erstmal enttäuscht, dass das eben nicht diese Perspektive bot, wo die Strecke auf einen zukam, sondern dass man isometrisch von oben drauf schaute. Und das hat mich eher erstmal so davon wieder wegbewegen lassen von dem Spiel, ein bisschen die Ablehnung spüren lassen. Aber dann habe ich dem doch eine Chance gegeben und es machte richtig Spaß. Dieses Driftgefühl, dieses den Wagen per Tanksteuerung isometrisch über die Kurse zu jagen und so richtig das Gewicht und den Grip des Wagens zu spüren, die Beschleunigung zu sehen, zu spüren. Das haben die Leute von Rare richtig gut hinbekommen, was in F1 Race einfach gar nicht da ist.
Moment, Moment. Ich tue jetzt mal so, als wenn ich es nicht wüsste. Von wem bitte?
Von
Rare? Die Rare, die auch Rare. GoldenEye gemacht haben?
Genau, die sind das, ja.
Unfucking fassbar.
Ja, und diese Progression, die es in dem Spiel gibt, wo man für die Reifen, für die Batterie, für den Motor einfach Upgrades sammelt, wo man Super Mario Kart-artig eben auch Bomben aufsammelt oder einsammelt, die man dann hinter sich liegen lassen kann oder Raketen ansammelt, mit denen man Gegner vor sich abschießen kann, mit Ölpfützen auf der Straße. Das hat das Ganze nochmal komplett rund gemacht. Also eigentlich hätte mir die Fahrphysik gereicht, für die man wirklich so ein Gefühl von Gewicht, von Schwung und von Kraft bekommt. Aber dann das noch obendrauf, um das Spielprinzip so richtig actionmäßig aufzuwerten, das hat mich überzeugt. Wen von euch hat es denn vielleicht auch noch überzeugt in der Vorbereitung?
Also mich hat es tatsächlich überzeugt. Mich hat es aber vor allen Dingen durch das überzeugt, Philippe, was du gerade gesagt hast, dass du es gar nicht zwingend gebraucht hättest. Nämlich die Pfützen, also sowohl Öl als auch normale Pfützen gibt es ja. Mhm. Und die Waffen und die Upgrades, gerade die Waffen. Als ich die erste Strecke gefahren bin, wo dann plötzlich, wo du diese Minen abwerfen konntest und später dann Raketen, da habe ich gedacht, wie geil ist das denn?
Ja.
Also auf der ersten Strecke kommt das noch nicht vor.
Noch gar nicht, ja.
Und ich weiß nicht mehr genau, ab welcher Strecke das dann der Fall ist. Erste, zweite, glaube ich auch nicht, dritte, vierte oder so. Mhm. Ein paar Strecken bin ich gefahren und da habe ich gedacht, boah, das kriegt ja nochmal so einen Spin. Davor habe ich gedacht, ja, okay, ist ganz nett, steuert sich ganz gut. Aber da habe ich dann gedacht, boah, das ist wirklich gut. Es ist schon so ein bisschen dieses typische, was ich in solchen Spielen immer habe, was ich auch bei Sportspielen ganz oft habe, bei FIFA zum Beispiel, du spielst halt ein Spiel und dann noch eins und dann noch eins und dann noch eins. Mhm. So, es ist halt irgendwie immer das Gleiche, immer das fast schon dasselbe, außer dass die Strecke halt eine andere ist. Und das hatte ich hier auch ein bisschen das Gefühl und dazwischen passiert auch so wenig. Hast du irgendwie Einfluss darauf, das hat sich mir nicht so richtig erschlossen, hast du Einfluss darauf, wann du, wie du Upgrades bekommst für das Auto?
Du musst drüber fahren.
Ah, okay.
Auf der Strecke einsammeln.
Ja. Okay, verstehe. Dann habe ich das ein paar Mal nicht gemacht, weil das wird auch echt schwer irgendwann.
Ja.
Ich weiß nicht mehr genau, bei welcher Strecke ich jetzt gerade bin, aber die habe ich gerade so noch als erster geschafft. Also wirklich gerade so mit ganz viel Raketengeschieße.
Ja.
Und dann gab es auch irgendwie, hatten da einige plötzlich so eine Art Turbo-Boost. Die sind an mir vorbeigerast und waren dann schon auf der Hälfte der Strecke. Ich habe dann nur auf den Radar geguckt und ich konnte ja nur auf meinem Gerät abspeichern. Da habe ich gedacht, das schaffe ich sowieso nicht mehr. Habe ich den Spielstand geladen und von vorne angefangen. Aber wo du das sagst mit dem Drüberfahren über die Dinger, dann werde ich das wohl nochmal ganz von vorne anfangen. Denn, um den Spoiler mal aufzulösen, das ist neben Dr. Mario, das, was ich am meisten gespielt habe von den Spielen, weil ich das echt gut fand, das steuerte sich einigermaßen gut. Ich finde, das Drifting war ein bisschen extrem.
Das ist es zunächst.
Man muss da wirklich dann immer wieder vom Gas und wieder dann aufs Gas und wieder vom Gas. Es gibt ja auch keine Bremsen, also du kannst ja nicht bremsen in dem Spiel. Ich mochte aber die Kamera, dieses Isometrische, das kenne ich zum Beispiel vom Amiga. Ich musste da an Indie Heat denken, haben Tobi und ich vorhin.
Supercars.
Genau, Supercars haben wir auch kurz erwähnt. So an solche Spiele habe ich so ein bisschen denken müssen. Aber das fand ich irgendwie cool. Und wie gesagt, die Waffen, als die dazu kamen, habe ich gedacht, ja, Ja, das kann durchaus was. Und mich interessiert jetzt auch, okay, die NES-Variante davon. Und ich glaube, es gab ja auch auf einer Sega-Konsole eins davon. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es auf dem Master System oder ob es auf dem Mega Drive das Spiel gab. Also sage ich mir jetzt, die würde ich mir auch gerne mal angucken, weil ich fand das wirklich nicht verkehrt, das Spiel. So, dass ich sagen würde, ja, schmeiße ich nochmal an. Fange ich nochmal von vorne an und achte darauf, dass ich diese Updates immer einsammle.
Also es gibt sowohl die Nintendo-Buchstaben, die man einsammeln muss, und dann erhält man, glaube ich, einen ganz anderen Wagen.
Okay.
Und es gibt eben getrennt voneinander Batterie, Motor und Reifen, die man irgendwo auf der Strecke einsammeln muss. Und dann werden die halt ausgetauscht, und dann kann man mit neuen Reifen halt zum Beispiel, hat man mehr Grip, kann man die Ideallinie besser halten. Aber irgendwann gewöhnt man sich auch an das Drifting, und dann muss man gar nicht mehr vom Gas gehen, um die Kurven zu bekommen. Was ich machen musste, war, um die Upgrades einzusammeln, vom Gas gehen, um nochmal genauer zu steuern. Tobi?
Ich hätte vielleicht ein bisschen weiterspielen sollen, als ich es getan habe. Ich wusste ja nun schon von dir, Philippe, dass es ein Spiel ist, was dir am Herzen liegt. Ich habe es aber als eines der letzteren Spiele beim Probespielen mehr angeguckt und bin, glaube ich, nicht über die zweite Runde hinausgekommen. Zumindest habe ich die Add-ons gar nicht mehr so richtig, oder die Waffen gar nicht mehr so richtig miterlebt. Aber mir hat es trotzdem auf Anhieb Spaß gemacht. Ich fand auch so diesen Grundgedanken irgendwie sympathisch. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Man kann sich aus dem Namen erschließen, RC, aber es sind halt ferngesteuerte Autos. Und das finde ich erstmal nett. Es ist nicht halt irgendein random Autorennen mit irgendwie Offroad-Fahrzeugen, sondern es sind halt ferngesteuerte Autos.
Wobei man schon sagen muss, dass das in der Gameboy-Variante, ich weiß nicht, wie es in den anderen ist, überhaupt nicht rüberkommt. Also das könnten ganz normale Autos sein, wenn ich da an Micro Machines denke. Da sind es halt die Strecken, die das besonders machen, weil eigentlich könnten sie auch normale Autos sein.
Auf jeden Fall, es ist das Drumherum. Es ist so diese Grundidee, die
Anmutung. Das hat es hier halt überhaupt nicht. Also ich für mich, wenn das nicht so, nee, selbst wenn es so heißt, ich habe mir da nichts bei gedacht. Wenn du dir das Cover nicht anguckst, dann sind es für mich normale Buggies.
Ich weiß auch nicht, ich wusste es halt nur mal. Deswegen hat es mich irgendwie gekriegt so ein bisschen. Und haben die nicht auch sogar Antennen, die Dinger?
Haben Antennen, und eben das mit dem Aufsammeln der Upgrades, welche das sind, das könnte es nochmal hergeben. Und die Perspektive ist auch so ein bisschen das, was damit zusammenspielen könnte. Also so ein Auto, das guckt man sich eher von hinten oder von innen an, und so einen ferngesteuerten Wagen mehr aus der Perspektive, die einem da dargeboten wird, finde ich eigentlich eine schlüssige Überlegung oder so eine schlüssige Metapher bei dem Spiel, dass man es dann so benennt, Remote Controlled. Gebe ich Markus recht, dass die Strecken einfach nicht so viel darüber, also nicht so viel Aufschluss darüber geben. Es ist dann eher die Perspektive, die mehr in die Richtung weist.
Aber ich will da auch fair sein, ist halt der Gameboy, ne? Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es die anderen Inkarnationen des Spiels machen, auf den größeren Konsolen. Die werde ich mir nochmal angucken.
Ja, ich fand es auf jeden Fall ganz nett, würde es mir auch nochmal anschauen. Dann wahrscheinlich auch eher auf dem NES, weil da einfach ein bisschen mehr Platz ist. Ich mag aber auch diese Art der Steuerung, dieser Tanksteuerung, die war mir zumindest geläufig von Spielen wie eben genannt schon Supercars oder Micro Machines oder Indie Heat. Insofern, ja, ein kompetentes Spiel, dem ich noch mal ein bisschen mehr Zeit geben müsste wahrscheinlich.
Vielleicht auch genug für, weiß ich nicht, eine Folge.
Wäre eine Überlegung wert. Lassen wir es mal ein bisschen in unserem Hinterkopf köcheln.
Ja, kommt auf den Stapel mit Folgen, die wir noch machen wollen.
Erstmal kommt es auf den Stapel unserer Spiele, die wir heute besprochen haben.
Ja.
Und zwar als letztes Spiel. Ich glaube, das müssen wir jetzt ein bisschen weiter nach oben packen. Kann es Dr. Mario vom Thron stoßen?
Nein.
Also für mich nicht.
Für mich auch nicht.
Aber ich würde das wohl auf den zweiten Platz machen. Ich ganz persönlich.
Philippe?
Ja, das... Es gibt da natürlich Verwerfungen zwischen uns, was unsere Präferenzen sind. Ich würde es auf einer Ebene mit Tennis sehen. Also es würde sich den dritten Platz teilen auf dem Turm mit Tennis.
Dann schiebe ich es doch mal hier so dazwischen.
Dann mach es wenigstens über Tennis.
Dann mache ich es über Tennis, Moment. So.
Ja, so kann ich damit auch leben. Und ich möchte da auch nochmal betonen, ich bin ja kein großer Rennspiel-Fan. und fand das echt gut.
Man wird auch sofort reingeschmissen. Mhm. Such dir bitte nichts aus, guck dir keine Vorspende an, es gibt gar keine Erklärung. Guck mal, Start. Was? Ja.
Welches Auto kann ich mir denn auch, in gar keins, du nimmst einfach das, was alle nehmen.
Fahr, die anderen sind schon weg, fahr.
Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ja, das waren 11 Spiele, der Stapel ist zu Ende besprochen.
Und damit haben wir es mal wieder.
Das sieht ganz so aus.
Vor allen Dingen habe ich es mal wieder, also was heißt mal wieder, das erste Mal Gameboy.
Ja, also wenn du nochmal dabei sein möchtest und es hier nach einer vierten Folge schreit, muss ich erstmal wieder nachlegen und neue Spiele kaufen, damit der Stapel wachsen kann, weil das war tatsächlich alles, was ich an alten Spielen noch da hatte. Das waren jetzt so in den 3 Folgen roundabout 30 Spiele. Mehr habe ich nicht. Mal gucken, ob es irgendwann nochmal für eine vierte Episode reicht.
Wenn das dein Kind ich hören würde, das waren so 30 Spiele, mehr habe ich nicht. Ja. Ein bisschen kam mir so zwischendurch der Gedanke oder die Frage, warum machen wir so eine Folge eigentlich? Also wozu ist die gut, außer dass man ein bisschen berieselt wird, wenn man zuhört? Es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Service für die Leute in unserer Situation, so im Erwachsenenalter, wenn man nicht unbedingt Bock hat, jedes Mal sich in irgend so ein PS5-Rollen-Action-Adventure-Spiel reinzufuchsen, wo man dann die nächsten 120 Stunden drin versinkt. Die Energie hat man nicht, die Zeit hat man nicht, nicht unbedingt immer. Wenn man noch ein bisschen Nostalgie haben möchte und dann auch wissen möchte, was lohnt sich denn? Was macht denn auf Anhieb Spaß? Und das war jetzt hier so die Reihenfolge, oder das war das Kriterium, was die Reihenfolge bestimmt hat, der Spielspaß, der unmittelbare, der Anspiel-Spielspaß, dann ist das vielleicht, hoffentlich, könnt ihr uns ja mitteilen, ein guter Service gewesen. Lasst die Finger von Empire Strikes Back. Ihr braucht nicht unbedingt Tom und Jerry. All-Star Challenge ist jetzt nicht so super notwendig. Aber hey, schaut mal in Tiny Toon Adventures rein. Dr. Marius über alle Zweifel erhaben.
Und spielt Tennis, Leute.
Spielt Tennis. Und zwar in der gelenkschonenden Version auf dem Gameboy.
Ihr wisst ja, im Alter und so, Tennisarm.
Und ihr habt ja, liebe Zuhörenden, mit mir den Gameboy Neuling in Anführungsstrichen. Also ich guck ja auf diese Spiele wirklich mit einem Blick, ja, ich mag alte Spiele und ich mag Retro-Games, aber ich guck ja auf diese Spiele, Gameboy, ich meine, das ist schon krass, also grafisch ist das schon wirklich, und das meine ich nicht so böse, wie es klingt, aber schon unterste Schublade.
Das muss man wollen. Das,
ja, richtig.
Also es sind so um die, keine Ahnung was, 20 Kilopixel, nicht Megapixel, 20 Kilopixel in 4 grau-grün Stufen. Das
genau,
muss man sich geben wollen.
Genau, und da habt ihr nochmal meinen Blick. Also als Neuling, der ich moderne und alte Spiele mag, guck mir diese Dinger an und sage, hey, das funktioniert. Das funktioniert einfach. Dr. Mario funktioniert. Das ist auch egal. Also klar, kann man sich auch die NES-Version geben, die ist dann halt bunt, aber funktioniert auch auf dem Gameboy super.
Ja, also im besten Fall habt ihr nochmal zusammengefasst, aufgetischt bekommen, Spiele, die ihr vielleicht selber noch von damals kennt. Vielleicht hat man aber auch was Neues kennengelernt, so wie wir. Also ich glaube, das ein oder andere Spiel hatten wir noch nicht so auf dem Schirm.
Ich habe fast alles neu kennengelernt.
Du hast alles neu kennengelernt, also win, win, win. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, dann lasst uns das gerne wissen. Hinterlasst uns da gerne eine anständige Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Ihr könnt uns aber auch einen netten Kommentar hinterlassen auf unserer Website www.ewiggestern.de. Oder wenn ihr mögt, schreibt uns über Twitter oder Instagram.
Mhm. Und seit kurzem habt ihr auch endlich die Möglichkeit, uns monetär zu unterstützen. Wir haben einen Steady-Kanal und da könnt ihr uns Geld geben, dass wir irgendwann keine Miesen mehr mit diesem Podcast machen. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
Win-win.
Win-win. Win-win. Wir sind 4.
Also zumindest nicht lose.
Dann zumindest kein Lose mehr. Das wäre erstmal schön.
In diesem Sinne. Dann hören wir uns in 14 Tagen, wie gewohnt.
Ja, ganz sicherlich.
Bis dahin.
Mehr denn je. Bleibt am Drücker.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
We're tiny, we're toony, we're all a little loony, and you in this cartoony, we're invading your TV. With comic dispensers, we crack up all the sensors. On time to adventures, get a dose of comedy. So here